Crop FM, Ausgabe Nummer 504. Wir schreiben den 5. Mai 2023, exakt 23 Jahre nach der allerersten Crop FM Sendung, die leider nicht im Archiv ist. Und meine Gäste heute Abend sind Waldemar Czarnecki und Gerhard Gröschl, und es geht um Kommunikation mit den anderen. Und wie bei jeder Sendung gibt es auch heute wieder den CropCom, mit dem kann man sich live an diesem Gespräch beteiligen. Einfach auf die Website gehen, cropfm.at. Der Knopf ist nicht zu übersehen, ganz oben einsteigen, Fragen reintippen, und vor allem im zweiten Teil gehe ich dann sehr gerne drauf ein. Und auch die Skype-Leitung ist natürlich offen, auch vor allem im zweiten Teil. Anrufe sehr willkommen, Fragen an meinen Gast, meine Gäste, Waldemar Czarnecki, und später wird ja auch noch Gerhard Gröschl zu uns stoßen. Und alles Relevante zu dieser Sendung spielt sich genau an einem Ort ab, nämlich cropfm.at, die Website, auf der sich alle Sendungen finden, zumindest im Archiv, zumindest als Beschreibung und fast alle eigentlich als Audio. Und natürlich Hintergrundinformationen dazu, Bilder, wo es welche gibt, und natürlich auch die Kontaktdaten zu den Gästen, sofern diese erwünscht waren. Meine heutigen Gäste sind beide über E-Mail erreichbar, haben auch Webseiten. Und natürlich findet man dort auch den orangen Button mit dem Herz, den CropFM-Spenden-Button, und großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Und ganz großes Danke auch an Matthias Töpfer. Er gestaltet seit, ich weiß nicht, weit über 10, 15 Jahren die Illustrationen auf CropFM, heute wieder ein Meisterwerk. Und mehr von seiner Kunst auf atelier-töpfer-mit-oe-geschrieben.de. Ja, seit 40 Jahren ist er als freiberuflicher Grafiker, Illustrator, Fotodesigner tätig. Und wer irgendwie ein interessantes Projekt hat, meldet euch bei ihm. Er freut sich über spannende Dinge. Und ist Seth, wie Jane Roberts, besser als Burkhard Heim? Diese Frage stellt Hannes Schmidt in seiner aktuellen Ausgabe seines Vlogs 66 Dimensionen in Farbe. Er war auch schon zu Gast. Sehr empfehlenswert. Dort stellt er unter anderem die Theorie von Burkhard Heim vor, wer sich wirklich dafür interessiert. Und in diesem Beitrag geht es also um jene Durchsagen, die zwischen 1970 und 84 vom amerikanischen Medium Jane Roberts empfangen wurden. Insgesamt 10 Bücher hat sie diktiert bekommen, die von einer Persönlichkeit namens Seth stammen. Hat aber jetzt nichts mit dem ägyptischen Gott da zu tun. Diese behandeln die Natur der Realität auf eine viel tiefere Weise als selbst Burkhard Heim mit seiner zwar sehr weitgehenden, aber auf das rational diesseitig beschränkte, mit seiner beschränkten Welt Beschreibung vermag, also auf das diesseitig beschränkte, hat er eine physikalische Theorie entwickelt, und dadurch ist das irgendwo auch klar, aber Hannes Schmidt beschäftigt sich da offenbar auch mit solchen Durchsagen, Kommunikationen mit anderen, in dem Fall Seth, Und in den Video stellt Hannes Schmidt die wesentlichen Inhalte und ihre Wichtigkeit für seine, also die wesentlichen Inhalte dieser Durchgaben an Jane Roberts und ihre Wichtigkeit für seine eigene Weltsicht auch in Bezug auf Burkhard Heim vor. Zu finden in der CropFM News Sektion auf cropfm.at. Und ebenfalls heute um 19.20 Uhr, also so in einer Viertelstunde ungefähr, findet eine partielle Halbschatten-Mondfinsternis statt. So ungefähr in unseren Breiten ist da der Höhepunkt um 19.20 Uhr. Allerdings sieht man nicht allzu viel, weil es eben nur eine partielle Halbschatten-Mondfinsternis ist. Aber immerhin, ein spannendes Datum, was? Ja, und hier geht's gleich weiter mit meinen beiden Gästen, Waldemar Czarnecki und später auch Gerhard Gröschel. Und wir sprechen über die Kommunikation mit den anderen. Waldemar Czarnecki ist Jahrgang 1963, geboren in Polen, seit 1979 in Deutschland. Jahrelang als Grafiker und Illustrator in der Werbung- und Musikbranche tätig. Seit 1990 erforscht er das Phänomen der Kornkreise-Mitgliedschaft bei der Forschungsgesellschaft für Kornkreise. Er erlernte die Technik des Klarträumens, praktizierte Yoga und Meditation 1996, übernahm er die Gestaltung des grenzwissenschaftlichen Magazin 2000 Plus ab 2003, Kontakt mit Waltraud Kaliber und Jürgen Trieb in Knittelfeld und Beginn der Zusammenarbeit bei Bildauswertungen. Waldemar unternahm Experimente zur Kontaktaufnahme mit kosmischen Intelligenzen, um festzustellen, ob das überhaupt möglich sei, sowie einige gemeinsame Forschungsreisen mit Gerhard Gröschel, der später dann auch noch da zu uns stoßen wird. Und zwar sind die dazu UFO-Hotspots in Polen und Österreich gereist. 2017 wurde er Mitglied bei MUFON CES und seit 2019 Fortsetzung der UFO-Forschung mit polnischen Kollegen und Gründung von UFO-Alarm Polska, wo regelmäßig Videos zu aktuellen Fällen publiziert werden. Und heute ist er bei mir zu Gast. Hallo Waldemar.
Ja, hallo Tarek.
Ja. Freut mich, dass es jetzt mal geklappt hat. Wir haben ja schon... Ich glaube, du hast ja schon bei einem Lagerfeuer mal angerufen, wenn ich mich jetzt da recht entsinne. Und dann haben wir, und das war ja schon vor Jahren, und dann haben wir eigentlich schon gesagt, ja, also wir sollten da mal was machen. Und dann dauert es halt noch ein paar Jahre und jetzt ist es endlich soweit. Freut mich.
Also ungefähr ist es gelaufen, ja, richtig.
Ja. Und wie gesagt, also später wird dann auch der Gerhard Gröschel zu uns stoßen und die Idee ist so ein bisschen, das von zwei Seiten zu zeigen. Es geht natürlich in dieser Sendung sehr viel um das UFO-Thema und du behandelst das sehr persönlich eigentlich. Also du versuchst da wirklich zu kommunizieren, ja, also davon ausgehend, dass da eine bestimmte Intelligenz dahinter steckt, zumindest hinter manchen dieser Erscheinungen. Es gibt alle möglichen unidentifizierten Objekte, aber manche davon scheinen tatsächlich unbestimmter Natur zu sein und sich intelligent zu verhalten und so weiter und so fort. Und um die geht's vor allem heute Abend natürlich und mit denen versuchst du direkt Kontakt aufzunehmen und das finde ich sehr spannend. Und Gerhard betrachtet das Ganze von einer sehr technischen, sagen wir mal nüchternen Seite, wo er einfach versucht, da Dinge zu messen, festzuhalten und zu objektivieren. Und deshalb finde ich auch, dass das eine recht gute, interessante Gegenüberstellung ist. Und begonnen bei dir hat's mit den Kornkreisen, oder? Beziehungsweise ja, eigentlich war die Urfrage ja, was passiert nach dem Tod, ne?
Ja, das war auch, also das waren so die Fragen, die ich mich schon so als Jugendlicher gefragt habe. Ja, also ich hatte natürlich da meine Ängste und wollte wissen, worauf kann ich mich verlassen und so weiter. Also habe ich diese Themen mein Leben lang verfolgt und habe dann alles, was ich irgendwie in die Finger bekommen habe, gelesen oder mir irgendwelche Dokus angeschaut. Ja, und ja, ich habe natürlich mich natürlich irgendwann auch das für das eigene Bewusstsein interessiert. Liegt ja ganz nahe, ne, wenn man sich für Tod und so weiter interessiert, Leben nach dem Tod. Und eigenen Träume waren sehr wichtig, weil als Jugendlicher, als Kind hatte ich schon ein paar interessante Träume, an die ich mich jetzt nicht erinnern kann, ja. Aber ich hatte immer wieder so ein bisschen Rückschau gehalten alle paar Jahre und dann mich erinnert noch, wie es sich das angefühlt hat. Und als Kind hatte ich mich gefragt, da weiß ich, kann ich mich noch an diese Frage erinnern, was eigentlich der Unterschied ist zwischen dem Leben, wo ich aufwache und in Träumen, ja, weil in beiden war ich präsent und erlebte Sachen und irgendwann mal wurde uns eingeredet oder man hat gelernt, hier nur, wenn man wach ist, das ist das wirkliche und reale Leben und das andere ist Unsinn. Und das hatte ich als Kind nicht, sondern ich habe beides als real empfunden und ich habe das Thema einfach beibehalten. Und später habe ich dann so in den meinen 30er, 20er, 30er Jahren auch mehrere Jahre dann mich mit meinen Träumen beschäftigt und auch die Klartraumtechnik gelernt. Und das war der Einstieg zur Erforschung einer anderen Welt praktisch. Ich hatte damals empfunden, als ob ich ein zweites Leben hätte. Ja? Nachts, wenn der Körper schlafen gelegt wurde, habe ich Träume erforscht, ne? Habe ich Traumreisen gemacht praktisch. Ja, und da war und in dieser Zeit, genau in dieser Zeit, hatte ich auch meine Astralerfahrung, wo ich einmal aus dem Körper herausgeschwebt bin. Ich werde das nicht so in Einzelheiten beschreiben, aber das Ganze war verbunden mit einem Geräusch, mit einem Rauschen und innerlichen Wachwerden, so während man so einschläft, ja, also dass man sich wieder bewusst wird und beobachtet, was passiert. Und durch diese Beobachtung habe ich das zweimal gestört, ja, so dass ich immer wieder zurückgeschmissen wurde in den Körper, ne? Also beim ersten Mal, beiden Malen saß ich plötzlich aufrecht im Bett. Habe aber gewusst, ich sitze nicht physisch, sondern irgendwie in einer anderen Form. Und dann durch diesen Gedanken hat es mich wieder zurückgeworfen. Und dann habe ich mich erinnert, Moment mal, alles ganz langsam angehen, beobachten, nicht eingreifen. Und beim dritten Mal bin ich liegend praktisch rausgeschwebt aus dem Körper. Und ich kann mich bis heute noch erinnern, weil das so ein Erlebnis war, wie ich so der Decke immer näher kam, ja. Der Decke in meinem Zimmer, beim Bett. Und da habe ich mich auch gefragt, ist die Decke ein Problem? Und dann bin ich durch die Decke durch, die Wohnung zur Nachbarin, und ich dachte, das gibt's doch nicht, das ist ja unglaublich. Und dieses Staunen hat mich wieder zurückgeworfen und dann habe ich das erstmal aufgeschrieben, weil an Schlafen war da nicht mehr zu denken. Ne? Ja, und ein anderer Traum, oder der sehr wichtig für mich wurde, hat damit zu tun, dass
Wenn du sagst Traum, ich meine, wenn du sagst, wenn du eine außerkörperliche Erfahrung hast, ist das ja kein Traum.
genau,
Also da
das
muss man ja ein
ist,
bisschen
also,
unterscheiden. Ein
ja, nee,
Klartraum
das.
ist, wo du dir bewusst wirst während des Träumens, dass du träumst. Und eine
Ja, richtig.
außerkörperliche Erfahrung ist
Was
was
anderes.
anderes. Also da bist du
Ja,
sowieso,
ja.
ja?
Richtig. Also wenn man Klarträumen lernt oder wenn man sich mit Träumen beschäftigt, dann lernt man den Unterschied. Ja, man weiß, wenn man träumt und wenn man wach ist und wenn irgendwas anderes ist. Ja, und damals habe ich gemerkt, das ist ganz was anderes. Das ist ein anderes Bewusstsein. Und das ist auch so eine Lehre, die ich daraus gezogen habe, dass wir Menschen oder ich, ne, oder wir Menschen anscheinend Bewusstseinsreisende sind. Also unser Bewusstsein verändert sich innerhalb von 24 Stunden, also zumindest zweimal radikal, einmal wenn wir aufwachen und einmal wenn wir im Traum aufwachen, ja. Aber zwischendurch haben wir auch unsere Dämmerzustände oder unsere andere Zustände, ne? Das kennt man ja. Also, und diese Veränderung des Bewusstseins bringt auch eine Veränderung der Welt, in der man ist. Also klar, wenn der Körper einschläft und wenn wir im Traum erwachen, dann hat sich auch die Realität verändert und wir sind in der Traumwelt, ja, oder in der inneren Welt, ja. Und diese außerkörperliche Erfahrung, die war ganz klar zu unterscheiden. Das ist mir sofort aufgefallen. Das ist was anderes, war auch mit einem körperlichen Gefühl verbunden oder sage ich mal körperlichen. Ja, es kribbelte und es gab Rauschen und das war alles seltsam. Das war ganz anders als bei Klartron, gibt's das nicht. Ja, und von daher war das natürlich extrem interessant. Nur schade, dass das dann nie wieder passierte. Ja. Also in der Kindheit hatte ich ja auch so ähnliche Erfahrungen und deswegen wusste ich, da gibt's noch was. Ja. Aber ich komme wieder auf die Träume. Also in der Zeit, wo ich...
Aber da kommen wir vielleicht mal auf die Kornkreise auch, weil um so ein bisschen in unsere Richtung zu kommen. Also du hast einfach, um das vielleicht kurz zusammenzufassen, du hast einfach schon sehr früh begonnen, eigentlich mit deinem Bewusstsein zu experimentieren oder mit dem, was Bewusstsein ist oder was wir eigentlich sind, zu experimentieren.
Genau.
Kann man das glaube ich, sagen. Ne?
Genau, das ist die Frage, wer sind wir eigentlich und was sind wir oder was
und wer sind wir? Richtig, und wer stellt diese Fragen?
Genau.
Und,
genau. Das war auch ein Traum, also oder beziehungsweise ein Klartraum. Das war auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass der Satz, ich denke, also bin ich, für mich eine ganz besondere Bedeutung hat, weil ich habe es erlebt. Also das ist ein Satz, den man sprechen und lesen kann, aber ich habe diesen Zustand erlebt. Das war ein Klartraum oder ein Traum, in dem ich mich durch so eine Todeserfahrung, in dem Traum wurde ich praktisch erstochen. Ja, also derjenige, der mich da erstochen hat, hat mich festgehalten, hat mir ins Gesicht geschaut, hat dann ein Messer oder so ein Schwert durch meine Brust von hinten reingeschoben, hat dann gesagt, und jetzt, Waldemar, werden wir sehen, ob du weiterlebst oder nicht. Und dann bin ich wie durch so einen Tunnel durch habe realisiert oder ich habe damals gedacht, also damals war mir nicht bewusst, dass ich träume, ja, ich dachte, das wäre Realität, ja, und dachte, ach, jetzt sterbe ich und jetzt gibt es keine Rettung, jetzt gibt es keinen Krankenwagen, keinen Arzt, der so schnell kommt und meine Aorta irgendwie zuhalten kann, ja, weil da hat er mich getroffen und ich sterbe, also habe ich mich damit abgefunden und bin praktisch einmal wie durch so einen Tunnel nach hinten irgendwie fallend, irgendwie so ein Fallgefühl, bin ich irgendwo durch und dann bin ich in einer Ebene gelandet, wo es für mich dann wo ich mich fragte, was gibt's noch mehr? Und diese Neugier, diese Frage hat mich wieder in eine andere Welt geschmissen, in der ich mich aufgelöst habe. Also das ist jetzt schwer zu beschreiben, weil okay. Man ist, ja, und dann ist man plötzlich nicht.
Jetzt zu den Kornkreisen, 1991, da, lass mal zum Thema kommen. 1991 ja, bist du dann quasi, also diese Neugierde war immer schon da und dann war aber irgendwo so dieser Startpunkt mit den Kornkreisen. Genau, wie bist du auf die überhaupt gekommen?
Ja, ganz kurz. Als Grafiker
sind mir
diese schönen Bilder aufgefallen und ich dachte mir, wer macht die? Und dann habe ich gelesen, die entstehen auf eine unbekannte Art und Weise. Und ich habe mich da total reingestürzt in dieses Thema. Die Bücher gelesen von Colin Andrews und so weiter. Und da war für mich klar, ich muss dahin, ich muss das prüfen. Ich muss das selber sehen. Ja, und das war auch der Grund, weswegen ich dann in zwei Sommern in England war, 1991, 1992, wo ich mir diese Kornkreise angeschaut habe. Und um das kurz zu fassen, das, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe und mein Verstand da erforschte, da habe ich daraus entnommen oder so verstanden, dass da Dinge zu finden sind, die ein Mensch nicht machen könnte. Ja, also Mehrlagigkeit oder das.
Mehrlagigkeit glaube ich nicht, dass es ein Mensch nicht machen könnte. Aber das ist so eine Geschichte. Also ich will jetzt auch nicht da zu tief in die Kornkreisgeschichte gehen. Die meisten sind menschengemacht, sehr gefinkelt, aber menschengemacht, das ist einfach so. Und einige aber, und ich war in vielen, Ja, die sind halt wirklich spannend. Vor allem, man geht nämlich rein und fühlt sich plötzlich völlig anders. Und das ist dann irgendwie eine interessante Erfahrung. Aber du hast dort ja auch dann so Experimente gemacht, oder?
Genau, also die Kornkreise waren...
Und das wird dann spannend, wenn man sich quasi... Du hast ja auch wirklich so... Also generell ist es ja, die Kommunikation geht immer so ein bisschen... Du wünschst dir bestimmte Dinge, die dann passieren. Das zieht sich ja so ein bisschen durch. Und dort hast du dir ja, glaube ich, dann einmal ein Dreieck gewünscht, ne?
Ja, man muss den Hintergrund verstehen. Also ich habe mich gefragt, wer macht sie und aus welcher Intention? Was ist der Zweck? Ja, und weil ich damals auch Energien wahrgenommen habe, ich habe energetische Übungen gemacht, habe ich auch bestimmte Dinge gefühlt, mit meinen Händen gefühlt und so weiter und habe gemerkt, hier kribbelt's oder da ist was, ja. Habe aber auch gesehen, dass aus einem Kornkreis zum Beispiel, dass sowas wie eine Art Strahl rausging und anscheinend irgendwie in der Kraft zurückgenommen wurde, dass die Halme immer weniger gebogen waren und irgendwann mal verlor sie sich, dieser Strahl. Und das war eindeutig, das kann keiner faken, ja. Also von daher dachte ich mir, okay, das sieht nicht nach Mensch gemacht aus, sondern jemand hat da eine Technologie oder was auch immer. Und deswegen will ich das prüfen. Und
aber über Technologie könnte auch Mensch gemacht sein. Aber gut.
Nein, also
na, natürlich. Nicht, dass, natürlich kann das über Mensch gemacht sein.
Dann müsste es eine
sein,
Technologie sein, die aus der Luft ein...
ja genau, es müsste eine exotische Technologie sein. Es könnte sein. Wie gesagt, das ist... tausendfach behandelt auf dieser Sendung. Braucht man nicht wiederholen.
Also wollte ich wissen, wer steckt dahinter, und deswegen habe ich 1992, nachdem ich auch mit Meditation angefangen habe, mir gedacht, ich werde mich in einen Kornkreis hinsetzen, meditieren und meine Gedanken ganz konzentriert losschicken. Meine Frage, wer dahinter steckt. Also ich habe praktisch in der Meditation mich vorgestellt und erklärt, wie ich die Kornkreise verstehe, was die Intention ist, dass die nämlich ein Stolperstein sind, die uns zum Nachdenken bringen sollen, weil die Welt anscheinend auf ein Desaster zurast mit dem ganzen Konsum und so weiter und so fort und diesen Dingen, ja.
Und Stolperstein, damit meinst du ein Weckruf oder so?
Ein Weckruf, etwas, okay. wo wir praktisch
ein Erinnerungsruf,
nachdenken.
Ja.
Ja, wir sollen nachdenken und schauen. Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich will mir, also praktisch den Gedanken das so formuliert, dass ich meine Zeit für irgendwelche Illusionen nicht verschwenden möchte. Also möchte ich einen Beweis von denen machen. Also wenn sie da sind und ich nahm an, dass es irgendwelche kosmischen Wesen sind, ja, dann bitteschön, weil es so wichtig für mich ist, bitte macht mir bitte als Beweis einen Kornkreis, den ich vorher definiere. Also, weil ich muss ihn ja auch erkennen, dass es mein Kornkreis ist quasi, ja. Und weil es Kreise und sowas Ringe waren, habe ich damals mir gedacht, ich nehme eine Form, die es noch nicht gab. Ich will ein Dreieck, ja. Und das habe ich mir gewünscht und dann habe ich noch...
Das also 1991 war das, ne?
Ne, 92. 91 habe ich
und mir gewünscht. Und da gab es noch davor nie ein Dreieck? Okay, interessant.
Da gab es noch keine Dreiecke. Also okay. Ich wusste nichts von Dreiecken. Ne?
Okay, ja.
Also und habe dann noch so gesagt, bitteschön und beeilt euch, weil ich habe ja nur ein paar Tage und es soll auch nicht allzu weit sein. Ich muss ja irgendwie auch finden und erforschen, ja. Und zwei Tage später stand ich praktisch in dem Ergebnis. Ich habe auch noch selber diese Dreieckformation entdeckt. Und ich habe mich lange gefragt, wie kommt das überhaupt, wie kann das sein? Mittlerweile habe ich dann schon mal eine Idee. Aber das Interessante war ja, dieses Dreieck, diese Antwortdreieck, Kornkreisdreieck, der war auf einem Feld, neben einem Feld, wo Stephen Greer und Colin Andrews mit einem Medium auch ein Experiment gemacht haben. Die haben da eine Visualisation, eine Meditation und Visualisation durchgeführt, in der sie sich ganz bestimmtes Zeichen vorgestellt haben. Das sind so drei Kreise verbunden mit Linien. Und in diesem Kornkreis standen wir dann und staunten, weil sie staunten, dass das entstanden ist, ja. Und ich habe praktisch gestaunt, dass ich da ein Dreieck gefunden habe. Das heißt, das sind zwei Kornkreise entstanden in derselben Nacht, die damit zu tun haben, dass da jemand mental etwas gemacht hat. Also ich habe kommuniziert um Antwort gebeten und die haben sich das Zeichen visualisiert und wer weiß, ne? Und die Bewohner, die dort wir angesprochen haben, die sich natürlich auch diese Formation angeschaut haben, diese schöne Formation. Da waren Frauen mit Kindern oder Familien waren da. Die haben da plötzlich davon gesprochen, dass sie in der Nacht Lichter über diesem Feld gesehen haben. Seltsame Lichter schweben. Ja, da dachte ich, das gibt's doch nicht. Wow. Ne, und als ich dann in dieses Dreieck, was mein Antwortdreieck war, also so verstehe ich das, da reingegangen bin, da habe ich auch noch eine Anomalie entdeckt. Und zwar, da waren Vogelfedern, die waren so verteilt, als ob eine Kraft die gezogen hätte. Und dann dann sind sie immer an einem Halm hängen geblieben, ja, sodass immer weniger Federn mitgezogen wurden. Und die waren dann auch noch so festgeklebt oder durch Hitze festgebrannt. Aber die waren nicht beschädigt, wirklich feste. Ne? Also wenn man versucht hat, einen abzunehmen, dann sind die Federn kaputt gegangen. Ne? Und ich dachte mir, das kann keiner faken. Ne? Das ist wie ein zusätzlicher Hinweis, dass da eine elektrostatische und eine Hitze gewirkt haben muss. Ne? Und ich dachte, okay, ich habe leider keine Proben genommen, weil ich damals davon ausging, dass da irgendwelche, die echten Forscher kommen, die werden das dokumentieren, erforschen und die Dinge finden. Nix war. Also Hesemann hat in seinem Buch dieses Kornkreiszeichen drin, weil die sind ja praktisch.
Den hast du auch getroffen in einem Kornkreis, oder?
Ja, genau. Wir haben es ja getroffen und deswegen habe ich von diesem Experiment erfahren von Greer und dass die da praktisch auch eine Doku gedreht haben, dass sie mit Flugzeugen die ganze Gegend abgeflogen sind. Und ich habe dem damals mitgeteilt, hier auf dem Nachbarfeld ist auch irgendwas. Ich wusste damals noch nicht was und dann sind sie rübergeflogen, habe es fotografiert und das ist Dreieck. Und dann anschließend bin ich dann zu dieser Stelle und habe dieses Dreieck dann entdeckt und so weiter. So, und das war für mich dann der Beweis, dass tatsächlich da eine Intelligenz dahinter steckt, die fähig ist, Gedanken zu empfangen und fähig, Kornkreise ins Feld zu machen. Und das wird mit Lichtern begleitet. Also Menschen, die in der Nacht dieses Feld oder und nicht dieses Feld, sondern die haben Lichter über diesem Feld gesehen. Und da habe ich mir eins mit dem anderen zusammengereimt, ne? Das war für mich dann klar. Ne? Da ist auf jeden Fall eine real existierende Intelligenz, die Möglichkeiten hat, diese Stolpersteine in die Felder zu machen. Und die Intention war dann für mich auch klar, weil das war auch eine Bestätigung. Ich wollte wissen, ob die das bestätigen, wenn sie mir dieses Zeichen geben. Das ist halt eine Warnung, also eigentlich an die Menschen. Ne, dass wir aufwachen sollen, dass wir nachdenken müssen, dass wir viele Dinge noch begreifen müssen, dass die Erde wertvoll ist, dass wir den Planeten zerstören, dass wir unser Bewusstsein entwickeln müssen, dass wir uns entwickeln müssen, weil ansonsten wird das schieflaufen.
Naja, der Mensch schaut sie danach aus. Also da war dann schon relativ früh dieser Connex, kosmische Intelligenz, oder nennen wir es jetzt mal kosmische Intelligenzen, wie auch immer, Kommunikation mit diesen und Kornkreise hast du jetzt dann auch quasi mit diesen Lichterscheinungen eindeutig in Verbindung gebracht, ne, die man weitläufig UFOs nennt. Und dann hast du dich quasi entlang dieser Linie eigentlich dann weiter bewegt. Ja? Und das eigentliche Thema der heutigen Sendung ist ja jetzt nicht so sehr das UFO-Phänomen, also du hast darauf können wir dann auch später noch eingehen, natürlich auch mit dem Gerhard. Aber du hast natürlich auch sehr viele UFOs dokumentiert. Du hast ja auch eine Website oder mehrere Websites, die sich diesem Thema widmen, wo ihr so Dokumentationen macht. Es gab übrigens auch eine Hörerfrage, ob es denn neue Erkenntnisse zum UFO in Zdani gibt.
Zdani, ja.
Zdani. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
Das war so eine metallische Kugel. Und was heißt neue Erkenntnisse? Also die Erkenntnis damals war, es war eine irgendwie etwa...
Wann war das?
Ungefähr. Das war 2000er Jahre, irgendwann mal Anfang 2000 Jahre, 2006 glaube ich oder sowas.
Okay, ja.
Das war eine metallische Kugel, die praktisch eine Störung in Fahrzeugen verursacht hat, dass die Autos stehen geblieben sind und dann haben sie nach dem Motor geschaut und gemerkt, oh, hier fliegt irgendwie was rum, ja. Und das war eine ziemlich kontroverse Geschichte, weil die Personen, die da involviert waren, die waren ziemlich bekannt, die hatten auch gewisse Stellungen, ja, und die waren halt auf einer Tour unterwegs, von denen die Ehefrauen möglichst nicht erfahren sollten. Also das war wirklich ziemlich verzwickt. Ne, und deswegen wollten sie auch nicht öffentlich vor die Kamera und so weiter und so fort. Aber für mich ist der Fall klar, da war tatsächlich so ein metallisches Objekt unterwegs, ja. Und da gab es noch andere Ereignisse.
Also das ist ein Fall, den du, weil ich habe das jetzt nur weitergegeben aus einem Hörer-E-Mail. Das heißt, das ist ein Fall, den du untersucht hast.
Den wir zusammen mit dem polnischen Kollegen untersucht haben, ja.
Der okay, der war in Polen, ist
da. Ja, genau. Ja. Genau. Also das ist die Fundacja Nautilus. Ich kenne auch den Robert, der die praktisch, weil wir kennen uns aus Wilatowo. Wilatowo, das ist dieser polnische UFO-Hotspot. Da haben sich im Prinzip alle polnischen UFO-Forscher getroffen oder kennengelernt. Und Robert Bernatowicz mit Fundacja Nautilus hat diesen Fall damals erforscht und ich habe Bildanalysen gemacht und so weiter. Und
das heißt, die ganzen Nullerjahre hindurch hast du dich eigentlich immer wieder sehr intensiv mit UFO selbst beschäftigt und dann bist du aber irgendwann...
Ja, hallo?
Ja, hörst du mich?
Hallo, Tarek?
Ja, ich höre dich. Hallo?
Hallo, Tarek, ich...
Ich höre dich.
Jetzt höre ich dich.
Hörst du mich?
Ja, ja. Okay. Also ich hatte mich jahrelang mit diesen Themen beschäftigen können, weil ich auch in dem Magazin 2000 gearbeitet habe, wo das Magazinthema war, UFOs, Kornkreise und so weiter. Ja. Also von daher konnte ich die quasi beruflich erforschen. oder wenn ich mich auf die Reise begab, konnte ich dann auch die Erkenntnisse publizieren. Das habe ich natürlich auch genutzt. Habe natürlich auch Leute kennengelernt. Also so war das natürlich ganz, ganz, ganz optimal.
Okay, und dann bist du quasi den nächsten Schritt gegangen. Du wolltest einfach diese Kommunikation ausbauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben da auch ein sehr umfangreiches Vorgespräch geführt und so weiter und wir haben da einige Notizen gemacht. Und da springen wir da jetzt vielleicht ein bisschen nach vor. Ja. 2011, der Ostermontag. Vielleicht kannst du das ein bisschen erzählen, wie kam es dazu? Also der Versuch war einfach, du willst wieder diesen direkten Kontakt aufnehmen, wie schon ungefähr 20 Jahre davor in England. Und was ist da passiert?
Ja, also die Kornkreise haben natürlich mich geweckt. Also wir haben mir quasi die Augen aufgemacht, weil dass die Erde und die sogenannte Zivilisation auf einen Absturz zugeht, ja, wenn das so weiterläuft. Und diese kosmische Intelligenzen oder Außerirdische, die haben da eindeutig uns versucht, Entwicklungshilfe zu geben oder uns zum Nachdenken zu bringen, was natürlich die Medien und die Mainstream lange ignoriert hat. Ist egal. Auf jeden Fall, das ist bei mir als Thema geblieben und ich habe in diesem Bewusstsein gelebt, dass wir uns entwickeln müssen und so weiter. Und ich wollte einfach diesen Kontakt wieder haben. Ich wollte wieder, also nicht nur eine theoretische Vorstellung oder sowas, sondern ich wollte sozusagen wieder den Kontakt erfrischen, wieder das erleben, ja. Und deswegen habe ich praktisch, nachdem mein Onkel mir den Videolink geschickt hat, auf die Botschaft der Außerirdischen an die Menschheit, das habe ich mir angeschaut und dachte, wow, also dieser...
Aber was war das? War das ein Channeling oder was war das?
Botschaft, ja, das ist in Holland ist da passiert, da gab es...
dieser Junge, ein
junger Mann. Erdmann hieß der, glaube ich, ne? John Erdmann oder so.
Okay.
Ja, und der hat praktisch diese Botschaft dieser Wesen aufgeschrieben oder übernommen und dann ins Internet gegeben, publiziert, verbreitet und das kam dann auch zu mir und ich dachte mir, entweder ist es echt oder jemand sehr Intelligentes hat da, der so viel Wissen hat, der hat da diese Botschaft verfasst, aber mit welchem Sinn, ja, wenn er sich da als Außerirdischer ausgibt, also dachte ich mir, das musst du prüfen. Und das war eine Anleitung im Prinzip dieser Außerirdischen, was man machen muss, damit sie sich einem offenbaren. Das war eine Anleitung praktisch, oder in Kurzfassung ist das, jeder kann das im Internet finden, das ist übrigens immer noch da. Da habe ich auch meine Kommentare hinterlassen, wenn man das findet. Auf jeden Fall ist das eine Anleitung oder man wird eingestimmt, man wird, oder sagen wir, unsere Position auf der Erde wird von diesen Außerirdischen erklärt, was hier abläuft mit der Entwicklung der Menschen, mit der Manipulation und wohin die Reise geht, wenn das so weitergeht. Das war dann auch eine Warnung und in dieser Warnung war dann auch die also die haben auch die Möglichkeit gezeigt, dass das Ganze sich auch ändern kann, indem die Menschen begreifen, dass diese andere Realität, dass diese anderen Wesen da sind, und zwar ganz real. Und sie haben dann die Anleitung gegeben, was man machen muss, damit sie einem erscheinen. Ja, und zwar, dass man genau über die Probleme auf der Erde, über das Ganze nachdenkt, über sein Leben nachdenkt, die Zukunft nachdenkt und dann sich fragt, ob man diese Wesenheiten oder die Präsenz dieser Wesenheiten sehen möchte, erleben möchte, damit man die Realität begreift, weil wenn man diese Realität als Wahrheit annimmt, dann verändert es das Denken und das Handeln.
Die Realität der Existenz dieser Wesen, weil der Punkt ist ja nicht nur, wer diese anderen sind, sondern es ist ja vor allem auch überhaupt einmal die Feststellung, dass sie offenbar sind und existieren. Genau. Und also diese Botschaft, die also da jemand, ein Holländer da damals halt empfangen hat, ist jetzt ja auch nicht so wichtig, die hat dich jedenfalls offenbar sehr berührt und dort war dann quasi die Aufforderung, direkt in Kontakt zu treten. Und das hast du dann getan. Genau. Und das, jetzt sind wir am Ostermontag 2011. Was ist da passiert?
Ja, das war ein schöner Tag. Ich war angeln, ja, den Abend schon am Rhein verbringen, ein bisschen angeln und in der Natur sein unter freiem Himmel. Und als es dann dunkel wurde, ne, und die Sterne waren zu sehen, dachte ich mir, wow. Und da habe ich natürlich über das Universum nachgedacht und über diese Botschaft und über Kornkreise und das Ganze, weil ich habe mich schon natürlich jahrelang damit beschäftigt und dachte mir, das Set und Setting passt. Sterne sind da, ich habe nachgedacht, ich werde jetzt meine Antwort geben. Und ich habe einfach dann in meinen Gedanken, ich habe mich natürlich dann diesen kosmischen geöffnet oder an diese Wesen gedacht und gedacht, hier bin ich. Ich bin bereit, jetzt eure Präsenz zu sehen, könnt ihr euch zeigen. Und dann passierte das Erstaunliche, in dem Moment, wo ich den Gedanken fertig hatte, erschien sofort ein Licht. Und zwar genau da, wo ich hinschaute, wo ich mit den Augen praktisch fixiert war. Ja, also der Punkt, wo ich hinschaue und meine Gedanken schicke, das war ein beliebiger Punkt. Ich habe einfach so mir irgendwie eine Stelle ausgedacht. Da erschien dieses Licht, ja. Das war nur 3-4 Sekunden und weg war's, ja. Und ich dachte, wow, was ist das denn? Welches Glück habe ich, dass ich ausgerechnet auf die Stelle gucke, diese Gedanken habe oder losschicke und da erscheint plötzlich so ein Licht, ja. Und das hat mich total irgendwie, ja, mein Verstand hat da rotiert, der wollte eine Erklärung haben. Innerlich habe ich gedacht, wow, das ist die Antwort, ja. Also ging es hin und her in meinen Innersten und da habe ich beschlossen, weil es so chaotisch war, beziehungsweise mehr Unsicherheit gebracht hat, habe ich dann nochmal gedanklich mit denen gesprochen, dass es mir nicht geholfen hat, dass ich eigentlich Gewissheit haben wollte und jetzt eigentlich mehr durcheinander bin. Und deswegen habe ich gebeten, dass sie das nochmal wiederholen. Ja? Also habe ich gesagt, ich bin bereit, ich stehe hier, weil ich durcheinander bin, könnt ihr bitte das wiederholen? Und wupp, war wieder dieses Licht da, genauso wie beim ersten Mal. Und da habe ich das innerlich...
Also eindeutig zeitlich korreliert. Du denkst ja, das und du siehst, welche Farbe hatte dieses Licht jetzt?
Nur das so? Ist einfach nur weißes Licht. Okay, also wie die ISS, die aus dem Nichts auftaucht, auf der Stelle schwebt und nach 3 Sekunden wieder verschwindet, 3-4 Sekunden wieder verschwindet.
Ja, die ISS bewegt sie, aber also einfach ein statisches Licht, ja, okay.
Statisches Licht, was einfach da aufgeht, sehr hell ist und wieder zugeht. Also wie die ISS, also ungefähr in der Größe die ISS. Mhm. Ne? Dann dachte ich mir, wow, also ich habe es dann irgendwie auch innerlich begriffen und habe es akzeptiert, weil ich konnte nicht so viel Glück haben, dass irgendwie so eine natürliche Erscheinung oder ein Satellit oder was auch immer so passend kolorieren zu meinen Gedanken und der Stelle, wo ich hinschaue, dass das irgendwie aus dem Zufall passiert, ja. Und da dachte ich mir, wow, weil es im Polnischen so ein Sprichwort gibt, der Tschecher, der Stucker, du musst dreimal etwas versuchen, um dir gewiss zu sein. Habe ich diesen Gedanken gehabt und auf diesen Gedanken hatte ich plötzlich einen Gedanken, eine Stimme wahrgenommen, von der ich merkte, das ist nicht mein Gedanke, da spricht mich jemand an und der Satz war in etwa der, Waldemar, du hast es bereits oder gewiss beim zweiten Mal verstanden oder begriffen, du brauchst dieses Spielchen nicht. Oh, das hat mich total gebafft, weil das kannte ich nicht. Das war ganz was Neues. Das war nicht mein Gedanke, aber das war eindeutig, als ob jemand mit mir spricht, aber halt in Gedanken, ja. Und das war so präsent. Und da dachte ich, wow, nicht nur, dass die Lichter da aufgetaucht sind, sondern auch noch eine Stimme. Und da dachte ich,
Also
wow,
diese
dann ist.
Stimme war jetzt nicht wirklich akustisch in dem Sinn, also sie
Nein.
war jetzt nicht akustisch, aber sie war jetzt auch nicht quasi, dass du jetzt in deinem Ohr irgendwas gehört hast, sondern es war eher so ein Gedanke, der sich aufdrängt, oder?
Ja,
Kann man das
und
so? Ja?
das ist ein kurzer Gedanke, das ist ein Eindruck, den man, also der ist wirklich eindeutig und man fühlt auch was, aber das Aussprechen des Inhalts dauert, weil man das in einen Satz packen muss. Aber dieser Gedanke ist natürlich nur viel kürzer, ne? Das Aussprechen
Komprimiert,
dauert viel
ja.
länger.
Und jemand fragt vor einiger Zeit schon die Frage, die recht interessant war, von wo hat der Gast den Ruf in Anführungszeichen gesendet? Kopf, Willen, Bauch oder Herz? Oder alles?
Ja, also ich selbst, so wie ich bin, war alles, was ich mich verstanden habe, also mit den ganzen Gedanken zu Erde, zu unserem Schicksal und zu dem, was ich bin, ich habe mich gefragt, ich will es wissen, ich bin bereit,
Also Kopf, Willen,
das.
Bauch und Herz, kann man sagen.
Ja,
Dein
komplett,
ganzes
ja.
Wesen hat
Ja, mein
diese.
ganzes Wesen. Also nicht nur eine Neugier, das ist nicht keine Sache von nur Neugier oder von Ego, sondern mein wirkliches Selbst hat das wissen wollen, ja. Also.
Derselbe Zuhörer schreibt, bitte mal abklären mit Iridium-Satelliten und deren Lichtfaktor. Okay, aber die Sache ist halt, die Synchronizität ist halt, kann man jetzt trotzdem nicht. Ich meine, auch wenn da jetzt
Iridium
ein
sieht auch
Irid.
anders aus, ja. Also
Das
da
weiß
muss
ich
man sich
nicht.
klar sein. Ja, doch, doch. Iridiums habe ich auch viele Male gesehen und auch das dauert, die Erscheinung dauert länger. Man sieht was anfliegen, das wird immer heller, dann gibt es einen Höhepunkt an
Ja,
Helligkeit, es ist dann
richtig.
manchmal mega und dann nimmt es ab und man sieht, wie das wegfliegt. Das ist ganz was anderes. Ein statisches Licht, was nicht da ist, plötzlich für 3, 4 Sekunden da ist und wieder verschwindet, als ob es sich ausknipst oder ausblendet, das ist ganz was anderes. Es ist gar kein Iridium. Also
Hört sich
das
nicht
kann man
an, ne?
eindeutig. Ja. Also. Ja, und das war dann, das begleitet natürlich einen. Also mich begleitet es bis heute. Ich weiß, das habe ich erlebt und das war real. Das heißt, die Wesen sind real und die ganzen, seit dem Zeitpunkt sind für mich UFO-Erscheinungen und so weiter keine Theorie. Und damit war auch klar, genau, das war auch so eine Kaskade von Gedanken, die damals bei mir losging, als ich begriffen habe, wow, das war jetzt eine Antwort und die sind real. Da passierte genau das, was in dieser Botschaft beschrieben wird, dass wir uns verändern innerlich. Und dann habe ich auch begriffen, Mann, dann belügen uns unsere Regierungen oder das Militär oder wer auch immer, wer behauptet, dass es das nicht gibt oder vertuscht, der ist interessiert daran, dass man diese Gedanken, dieses Wissen nicht hat und nicht dieses Bewusstsein entwickelt. Weil das ist ja, da merkt man plötzlich, dass man Verantwortung hat, welche Bedeutung das Leben hat und dass der Konsum und Leben bis zur Rente und Tod umfallen nicht der Sinn ist. Ne? Und irgendwie alles ansammeln, konsumieren und so weiter und irgendwelchen Dingen nachjagen und das Ego groß raushängen lassen, das sind alles Fehlentwicklungen. So wird keine Zivilisation überleben oder sich entwickeln. Das führt zum Gegenteil davon. Es wird Zerstörung geben, es wird Konsum, Zerstörung, irgendwelche Dinge, Sodom und Gomorra geben und eine Zivilisation an eine Welt geht zugrunde. Und das ist doch
Ja,
das, was passiert.
so schaut es im Moment aus. Ja. Auch wie das jemand fragt, ob das jetzt zwei- oder dreidimensional war, also so ganz verstehe ich die Frage nicht. Es war halt, also du hast es eh schon beschrieben, ein Licht, das relativ ungefähr in der Helligkeit von der ISS, das heißt ein bisschen weniger hell als die Venus. Oder ungefähr.
Nee, also die ISS, wenn die schon so schön über einem,
Oder ist die heller? Das weiß ich gar nicht. Also heller als
ist,
die Venus.
ja, klar, also wenn die
Okay.
so schön richtig über einem fliegt, dann ist
Aber
die richtig
genau
schön groß.
so sah es aus. Also
Ja, ja, ja.
ein kugelförmiges Licht, weiß.
Ich kann nur sagen, wen es wirklich interessiert, wen es wirklich berührt, sucht nach der Botschaft der Außerirdischen an die Menschheit, zieht euch das rein, denkt drüber nach. Geht damit spazieren, so wie das empfehlen. Und wenn ihr fühlt, dass ihr bereit seid für die Antwort und seid unterm freien Himmel, ne, dann stellt euch dahin und stellt die Frage.
Ja, das ist irgendwie ist ein guter Punkt, nämlich, weil das, was du da erzählst, das sind alles sehr subjektive Erfahrungen. Da jetzt reingehen mit, ja, was ein Iridium-Satellit oder was auch immer, ja, ist für mich jetzt überhaupt nicht zielführend, weil der Punkt dann, es geht am Punkt der Sache völlig vorbei. Der Punkt der Sache ist nämlich diese Gleichzeitigkeit, diese Synchronizität, sage ich jetzt ganz einfach einmal. Also zweimal nämlich, das finde ich schon interessant. Und das dritte Mal dann diese Wahrnehmung, auch wieder völlig subjektiv, die du hattest, so quasi, hey, das brauchst du ja nicht wirklich, oder? Das finde ich irgendwie spannend. Das kannst natürlich du gewesen sein. Man kann sogar so weit gehen und sagen, ja, wenn wir unsere Realität erschaffen, dann hast du auch irgendwie dieses Licht erschaffen. Aber gut, das geht dann auch wieder so weit, dass es gar nichts mehr aussagt. Aber interessant eben diese Synchronizität. Und für dich subjektiv war es dann eine eindeutige Kommunikation, die da war und dann auch irgendwo eine Bestätigung. Ne? Also du, ab diesem Zeitpunkt hat sich ja was verändert, oder? Also
ja, absolut alles, weil das, was vorher theoretisch war, ja, oder nur als Möglichkeit, das war plötzlich unbedeutend, weil das war, ich wusste, diese Dinge sind real, ja. Also das heißt, UFOs existieren nicht nur theoretisch, sondern durch die eigene Erfahrung, die man dann selber macht oder die ich gemacht habe, habe ich festgestellt, das ist der Beweis, den ich erlebt habe. Ich brauche jetzt keinen Minister oder irgendeine Behörde oder einen Präsidenten, der mir jetzt erklärt, was es gibt oder was es nicht gibt. Ich weiß, was ich gesehen habe und erlebt habe, ja, mit meinen ganzen Sinnen und so weiter. Und
das heißt, eine Himmelerscheinung und eine Kommunikation in Kombination. Ne? Und dann im selben Sommer 2011, also dann danach, hast du ja dann noch einmal eine sehr interessante Sichtung gehabt, also so eine rote Kugel hast du.
Das war im Prinzip die Fortsetzung. Nachdem ich praktisch Ostermontag diese Kommunikation wieder erlebt habe, da war ich so, wow, die sind real. Da ist noch mehr drin, da ist mehr möglich. Jetzt schauen wir also, ob sie sich noch mehr offenbaren oder näher kommen. Ich wollte mehr, ja. Also diese, weil das war ein Licht irgendwo hoch am Himmel, ja, irgendwo zwischen den Sternen. Und ich dachte, Mensch, also wenn die so antworten, also was ist noch möglich? Und Villatovo war ein UFO- und Korngeist-Hotspot. Da konnte man das schön ausprobieren, weil immer wenn wir da hingefahren sind oder ich hingefahren bin, hat man entsprechend Leute getroffen, die sich auch dafür interessieren. Man war nächtelang unterwegs, man hat so viele UFO-Watchings gemacht und so weiter und so fort. Ja, nur irgendwann mal hatte ich auch genug von dem passiven Beobachten, sondern ich wollte aktiv wieder werden und habe dann gedacht, okay, wir laden Gerhard Grössel von MUFON an, der hat so Kamerasysteme, ja, der wird dann die Sachen dokumentieren, das machen wir ihm schmackhaft und dann mache ich das Experiment und mal schauen, was die Kameras aufzeichnen. Und wenn wir Glück haben, und das war damals, dachte ich mir, wow, wenn das geklappt hat, Ostermontag, dann ist doch möglich, dass auch in Villatovo diese kosmische Intelligenz wieder erscheint. Oder für eine Sichtung, so, oder Sichtung, sondern erscheint, einfach die Präsenz zeigt. Und wenn die das für notwendig und gut halten, dann werden sie die Kameras nicht abschalten und dann haben wir Aufnahmen davon. Das war nämlich auch immer wieder ein Thema. Lassen sich diese Erscheinungen aufnehmen? Wollen sie nicht gefilmt werden oder wollen sie oder so? Aber 2011, als Gerhard seine Kameras aufgebaut hat, hatten wir eine ganze Reihe von Phänomenen, von Ausfällen. Ja, also eins nach dem anderen. Also sagen wir so.
Und geh wieder näher an dein Mikro. Also irgendwie haben sie ein
bisschen das. Okay, alles klar.
Ja, also so 2000, ist
es. Ja, ist es besser?
Ja.
Ah, okay. Also 2011 hat dann Gerhard seine mobile Anlage gebracht und und Kameras, die man fest am Haus montieren konnte. Ne? Und das wurde natürlich dann eingerichtet. Und am ersten Abend, wo praktisch das fertig war, aber Aufnahmen noch nicht möglich waren oben, also in der Festung, sondern in seinen Anlagen liefen ja die Aufzeichnungen, da kam Gott sei Dank auch ein Mensch dazu, der auch neugierig war, der hatte gerade damals Zeit, das ist der Cyprian, der hat seine Er hat gehört, dass irgendwelche Uferforscher aus Deutschland in Villatovo sind, also ist er dahin, hat seine Fotos mitgebracht, hat die uns gezeigt und das waren wirklich auch interessante Dinge, die er da erlebt hat. Und wir haben, als wir uns unterhalten haben, festgestellt, dass wir so gewisse ähnliche Erfahrungen schon haben oder denken, ja. Und dann habe ich ihm praktisch die Idee nahegebracht, dass wir zusammen rausgehen und einfach mal wieder nach der Präsenz fragen, ne? Das ein Zeichen der Anwesenheit, dass wir uns das wünschen und dass es uns sehr viel bedeuten würde, wenn sie uns, wenn sie ihre Präsenz zeigen, ja. Dass diese Präsenz, dass das nicht nur für uns ist, weil wir auch Kameras haben. Ich habe das damals in dieser Meditation auch irgendwie auch praktisch kommuniziert, ne? Ich habe praktisch unsere Intention erklärt, dass wir eine kleine Gruppe sind von Forschern und wir werden die Ergebnisse teilen und so weiter, weil viele Menschen interessieren sich und so weiter und so fort. Und es wäre toll, wenn wir irgendwas hätten, was andere Menschen überzeugen kann, also Videos, ja. Und ja, und als wir dann ins Feld gegangen sind, da haben wir erstmal uns lange über dieses Thema unterhalten, um uns einzustimmen und sozusagen reinzukommen, ja. Und dann war der Zeitpunkt gekommen, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir es. Dann sind wir an eine Stelle gegangen, die besonders war. Da gab es angeblich irgendwie Energien, hat Dr. Janik Szymański festgestellt mit seinem Experiment und wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir an die Stelle gegangen und haben dann in so einem meditativen Zustand die vorher abgesprochene Botschaft losgeschickt, ne? Also kurz vorstellen, wer wir sind, was ist unsere Intention und die Bitte, dass sie erscheinen. Ne? Das war so klasse. Ich habe damals erwartet, dass so etwas sofort kommt, Ostermontag, ja. Also nach dieser Nachricht mache ich Augen auf und war total enttäuscht, dass nichts da war. Ich dachte, ach nee, dann ist das alles hier. Ist das alles nicht?
Nach welcher Nachricht meinst du jetzt? Und sprich ins Mikro.
Nach dieser mentalen Botschaft, dass, um die Präsenz, ja. Und ich drehte mich gerade um, schaute, ob vielleicht irgendwo, also nicht vor mir, sondern irgendwo seitlich, irgendwo anders was passiert oder so. Und in dem Moment rief der Zyprian, der hinter mir stand, warte mal, schau vorne, rote Lichtkugel. Ich drehte mich wieder nach vorne, so wie ich vorhin stand. Da stand eine Lichtkugel, eine rote, schöne Lichtkugel auf der Stelle. Also das sah für uns so aus. Wir haben keine Bewegung wahrgenommen. Die war einfach nur schön da, wie so ein gleichmäßig roter Lichtball. Tief, nicht irgendwie hoch am Himmel, sondern tief über den Bäumen, quasi keine Ahnung, wie weit entfernt. Aber wir hatten den Eindruck, das ist nicht weit weg. Und diese Kugel hat vielleicht, keine Ahnung, 5 Meter, 10 Meter, die ist vielleicht 500 Meter oder vielleicht maximal Kilometer entfernt oder sowas. Also irgendwas nah, ja. Und haben das beobachtet, waren total happy. Ich habe mit dem Fernglas geschaut, das sah es einfach auch nur gleichmäßig aus, also keine blinkenden Lichter, nichts, keine Strukturen, sondern einfach nur wie so ein gleichmäßiges Licht, ja. Und dann dimmte sich das immer weiter aus und war weg. Ja, und der Zypra meinte, wow, sowas haben wir erlebt, jetzt können wir total zufrieden ins Schlafen gehen, weil das war so kurz vor 3, ja. Und da ist bei mir der Skeptiker oder der Verstand irgendwie hat nochmal bei mir angeklopft und hat gesagt, nee, das müssen wir wiederholen, weil ich bin mir nicht sicher. Wir sind doch in einem UFO-Hotspot und vielleicht ist das eine zufällige UFO-Erscheinung.
Das war in Villatovo, oder?
Das war in Villatovo, genau.
Ja. Und bitte also du bist irgendwie vom Mikro jetzt wieder weg. Einfach, also okay. Ja, bleib so bitte. So bleiben.
Okay. Alles klar. Da habe ich gesagt, nein, zur Sicherheit werden wir das wiederholen. Und dann haben wir dasselbe nochmal gemacht. Ungefähr nach 2-3 Minuten, nachdem wir das besprochen haben und unsere Emotionen ein bisschen unter Kontrolle gekriegt haben, ja. Und dann wieder um eine zweite Erscheinung, damit wir uns sicher sind, gebeten. Ne? Und dann habe ich wieder Augen aufgemacht und da war wieder nichts. Und das war der gleiche Ablauf. Zuerst nichts und ein paar Sekunden später ruft sie, warte mal, weiße Lichtkugel. Und da war eine weiße Lichtkugel vor uns. Die war so milchig weiß, also nicht gleißend helles, nichts irgendwie, was die Umgebung ausleuchtet, sondern die war so milchig, ja, dezent, aber wie so ein Ball. Also nicht wie ein Stern oben oder ISS da, sondern wie so ein Bällchen, ja, wie so ein Ball. Also auch irgendwas näher und viel, viel tiefer. Ja, und das hat sich auch so wieder so ausgedimmt nach ungefähr 40 Sekunden und wir dachten, keine Ahnung, wie das erscheint, weil ich habe es nicht mitbekommen. Ne? Und wie es verschwindet, weil es sich einfach immer nur kleiner wird, bis man es nie sieht. Aber da hatten wir Gott sei Dank Gerhard dabei und seine Überwachungskameras und die haben das aufgenommen. Und da kam die Erkenntnis, diese Objekte kamen direkt auf uns zugeflogen und haben sich dann, nachdem sie kurz eine, zwei Sekunden sozusagen da waren, haben sich wieder von uns entfernt. Deswegen hatten wir den Eindruck, dass die sich nicht bewegen. Ja? Aber die Kameras von Gerhard, die aus einer anderen Perspektive das Ganze gefilmt haben, die haben den Anflug und Abflug gezeigt. Ne? Und die Aufnahmen sind teilweise schon im Internet. Ich würde aber auch diese Aufnahmen in einem zusammen, also ein Video, in dem alles erklärt wird, auch veröffentlichen. Da bin ich ja doch dabei, nur das kostet alles sehr viel Arbeit und so weiter und so fort. Ja? Aber das war dann auch zweimal hintereinander und wir waren dann so happy und das war so unglaublich, ja. Das war einfach kosmisch, ja, und das hat wieder die ganze Sicht verändert, weil man die Realität gespürt hat. Sie sind wirklich, sie sind hier, sie haben gerade auf uns reagiert, ja.
Gab es da sonst auch irgendeine eine Interaktion? Und du gehst immer wieder vom Mikro weg. Verstehe nicht ganz, aber
ja, okay. Das Mikro rutscht ab. Okay, ich werde es hier festhalten, glaube ich. Ist es jetzt besser?
Jetzt ist es besser, aber kurz danach ist es dann meistens, gehst wieder okay. Weg. Also,
okay, ich werde jetzt einfach das Mikro halten.
Das ist super. Also gab es da irgendwo auch eine andere Art von Austausch oder Kommunikation? Jemand hat auch gefragt, hat der Ball Gefühle gefördert? Fragt bla bla blub.
Ja, wir waren total happy, total euphorisch in dem Moment. Weil das war so, also ich muss das so beschreiben, also als ich es wahrgenommen habe, ja, ich habe es ja vor mir gesehen und ich habe mich gefragt, das ist das real? Aber ich sehe es doch. Ja, ich sehe es, ich kann es nicht fassen, also ich hatte so fast Gänsehaut, weil das war einerseits war das so unglaublich, dass der Verstand von mir das nicht glauben wollte, dass es gerade real passiert, aber ich habe es vor mir gesehen, genauso wie mein Kumpel, der Zyprian, ja. Und das ist einfach so ein Erlebnis, das vergisst man nicht. Also diese Gefühle vergisst man auch nicht. Das Bild habe ich nach wie vor. Und
da gibt es auch Aufnahmen davon und so weiter.
Da gibt es Aufnahmen.
Und du hast ja immer wieder dann derartige Experimente mit Gerhard gemacht. Kannst du da vielleicht noch ein weiteres beschreiben? Also im Prinzip, zum Beispiel gab es da auch einmal in Hestalen ein Experiment, wo Gerhard in Hestalen.
Okay, also wir bespringen natürlich sehr viele andere interessante
Sachen. Ja, wir werden nicht alles aufführen können, aber immer wieder so ein Beispiel, um das geht es mir eher. Also vielleicht diese Hestalen.
Bleiben wir bei diesem Beispiel, okay. Ja. Also irgendwann mal.
Also ich möchte das nicht unterschlagen. Also wir haben deine ganzen Websites verlinkt und so. Also du beschäftigst dich einfach seit 20 Jahren eigentlich dokumentierst du diese, oder noch länger, dokumentierst du diese Dinge, analysierst du diese Dinge, versuchst mit diesem Phänomen in Kontakt zu treten, etc., etc., ja. Und, aber natürlich, in dieser Zeit können wir nur ein paar exemplarische Dinge rausgreifen, und es wäre jetzt auch nicht so spannend, das alles akribisch zu erzählen. Aber da gab es dann ja noch, um das jetzt als Beispiel noch zu bringen, diese Sache in Hestalen mit Gerhard. Und dann würde ich sagen, dass wir den Gerhard vielleicht auch dazu holen.
Ja, okay, gut. Ich sage noch kurz zu meiner Intention, weswegen ich das gemacht habe. Also die ganzen Experimente habe ich gemacht, um rauszubekommen, ob es eine Methode gibt, die es auch anderen ermöglicht, sowas zu reproduzieren. Also quasi wie eine Anleitung für interessierte UFO-Forscher oder UFO-Forscher. So könnt ihr UFOs besser erforschen als hinterm Schreibtisch oder irgendwelche Videos, sondern geht ins Feld, macht diese Prozedur und schaut, was passiert. Ja, also das war meine Intention. Deswegen war auch, dachte ich mir, wäre schön, wenn Gerhard dabei ist und andere, und wenn wir das gemeinsam dann machen, dass wir live alle zusammen diese Erlebnisse haben. Nicht nur ich und Zyprian, sondern die ganze Gruppe, auch Gerhard und so weiter. Ja, das war eigentlich so immer so einer der Hauptmotive, damit man quasi ein Gruppenerlebnis, dass man sich gewiss ist, ey, du hast es auch gesehen, wir haben es erlebt. Ja, ja gut, also. Aber da gehen wir jetzt weiter. Also
nur kurz im Chat schreibt Rimski, also fassen wir zusammen, Waldemar macht im Schlaf AKEs, bei denen er sich die anderen herbeiwünscht. Habe ich das richtig verstanden? Nein. Waldemar erzählt jetzt gerade, also bei AKEs waren wir vor einer Stunde, Waldemar erzählt jetzt gerade eben, wie er ganz real, quasi mit anderen auch und mit auch Aufnahmen versucht, quasi sich diese Objekte herbeizuwünschen und sie erscheinen dann. Und dann gibt es eben bestimmte Interaktionen. So, und jetzt zu Hestalen.
Ja, also Objekte ist so eine, also für mich ist das die Präsenz dieser Intelligenz, weil sie macht es ja nicht aus Spaß. Die haben ja auch wichtige Dinge zu tun. Aber wenn die Intention vielleicht so ist, dass die feststellen, okay, für diesen Zweck machen wir das, weil das gibt dann, das wird da Früchte bringen, ja. Und die Intention war ja von mir, die auch kommuniziert, damit wir lernen können, weil wir, also es ist für die Menschen, wenn die das sehen und begreifen, dann regt es sie an, selber solche Dinge zu machen, und dann durch die Erfahrung verändert man sich, man entwickelt sich weiter, man erweitert sein Bewusstsein, sein Weltbild, ja, und das ist doch das, was wir alle auf der Erde machen müssen, sonst gibt's hier bald Ende durch Kriege und so weiter, weil irgendwelche Machthaber uns manipulieren und so weiter und so fort. Aber wenn man sich bewusst ist, was der Kosmos ist oder welche Bedeutung das hat oder dass da andere Wesen da sind und ja, und jenseits und so, dann lässt man sich nicht mehr so leicht manipulieren. Also das ist auch das ist ein wichtiger Aspekt. Das ist der Aspekt des Aufwachens, dass sie sich bewusst werden, wer wir eigentlich sind. Das ist sehr wichtig. Ja, und das ist kein Spiel mit, wir wünschen uns irgendwelche UFOs bald, damit wir irgendwelche Videos und schöne Fotos von irgendwelchen schönen Lichtern oder Objekten haben. Nee, das wäre die Spielversion für irgendwelche Egos, die da ein Foto haben wollen, damit sie mit der Zeitung irgendwie groß prallen können oder sowas. Ja.
Nee, aber komm, ein bisschen in die Richtung geht's schon, weil du hast ja beim ersten Mal sogar das Ganze als dritte Bestätigung noch gewünscht. Also es geht schon so ein bisschen um diese Bestätigung auch.
Ja, damit man sich gewiss ist. Es geht um die Gewissheit. Ja, ne? Und gut, also zu Hestalen, damals war das ja ganz witzig. Also ich wusste, Gerhard ist nach Hestalen, wir haben telefoniert und so weiter. Ne? Und da war er ein paar Tage da und ich saß hier in Köln mit meinem Kumpel auf dem Balkon, ein Bierchen getrunken, und plötzlich klingelt das Telefon und ich sehe, Gerhard Gröschel ruft an. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Gerhard ruft nie um so spät an, Mitternacht und so. Da ist irgendwas Besonderes oder was. Also dran gegangen, mich gefreut, und dann erzählte Gerhard, ja, ist klasse, schön, wir sitzen hier auf UFO-Watching, aber es ist so langweilig, nichts passiert und wir sitzen schon eine Woche lang da und haben noch keine Aufnahmen und nichts ist da, und kannst du da was machen, Waldemar? Ich dachte, ich glaube nicht richtig. Also ich höre nicht richtig. Gerhard fragte mich, ob ich nicht was machen kann. Natürlich hat er gelacht und das aus Spaß gemacht, aber der hat, also die haben aber angerufen bei mir. Und ich habe sofort zugesagt.
Ja, so halb Spaß, ne?
Ja, alles klar, wir machen den Spaß und mache ich, ne? Und dann ist die Verbindung abgebrochen und ich habe dann meinem Kumpel gesagt, ja, pass auf, wir müssen kurz unterbrechen. Und dann habe ich ihm erklärt, wer Gerhard ist und was wir machen und dass ich jetzt meinen
Okay, Entschuldigung, ich muss jetzt kurz mal UFO herbeirufen, okay? Ich muss jetzt kurz mal
Garten. Genau, so ungefähr, ne? Und ja. Der war praktisch, ist mein Zeuge dafür quasi, ne? Und dann habe ich ihm die Prozedur kurz erklärt, was ich da durchgeben werde. Also bitte, ich verkürze das, ne? Meine Freunde, könnt ihr bitte für eine UFO-Erscheinung bei Gerhard in Hestalen sorgen, ja, weil die warten auf eine UFO-Erscheinung. Also, okay. Ne? Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich, dann habe ich das nochmal richtig in Konzentration, also in Meditation gemacht, weil, dann einfach nur sagen, so, es ist also im Stillen konzentriert, damit, also ich stelle mir dann praktisch gedanklich diese Wesen vor, ich richte mich gedanklich auf sie aus, auf den Empfänger, und formuliere die Gedanken klar und den Wunsch und die Position von Gerhard oder so, und dann nehme ich an, dass die wissen, wo Hestalen ist, und die werden auch schon fähig sein zu wissen, wo die Jungs sind, ja, also solche Sachen. Und dann habe ich, nachdem ich fertig war, habe ich den Thorsten, ist das? Hallo Thorsten, ich weiß, du hörst heute zu. habe ich gesagt, Thorsten, kannst du mal bitte auf die Uhr gucken, wie spät ist es? Und er meinte, ja, so fast Viertel nach zwölf. Meinte ich, okay, alles klar. Dann habe ich versucht, dann habe ich gedacht, okay, jetzt warten wir ein paar Minuten und dann werde ich anrufen, ja. Aber ich kam an diesem Abend nicht mehr durch, gab keine Verbindung und so weiter. Am nächsten Morgen sehe ich plötzlich hier WhatsApp oder was das war, Telegram.
Entschuldigung, was war jetzt nochmal so um 11:45? Also da hattest du das Gefühl, dass das irgendwie angekommen ist, oder?
Ja, nee, um 11:45 habe ich diese Meditation durchgegeben.
Ah, ja? Okay. Also da hast du
also war fertig mit der Botschaft für die. Mhm. Ne? Also bitte erscheint in Hestalen, weil die warten
und ja, verstehe.
Ne? Und ich war fertig und wollte die Uhrzeit wissen. Wann ist die Nachricht raus? Ja. So, das war dann 7:45. Und am nächsten Tag erfahre ich, dass die Jungs, Gerhard, ne, und Gerhard kann ja das dann genauer gleich erzählen aus seiner Sicht. Also auf jeden Fall habe ich die Nachricht bekommen, ja, wir haben was gesehen und wir haben sogar eine Aufzeichnung davon und so weiter, ja. Und dann habe ich gefragt, ja, und wann war das? Ja, 7:16. Also ich habe das dann so formuliert. Der Zufall hatte über eine Woche Zeit, um eine zufällige UFO-Erscheinung zu erzeugen, ja, oder dafür zu sorgen. Nee, das passiert ausgerechnet 1 oder 2 Minuten nach so einer mentalen Bitte. Ja.
Ja.
Und da dachte ich, wow, also keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist es so oder ist es nicht? Nur wenn sich das wie immer wieder wiederholt, ja, dann muss ich das irgendwann mal annehmen. Ja? Ja,
wir haben jetzt Gerhard in der Leitung. Moment, ich schaue mal, ob wir ihn hören.
Funktioniert's?
Ja, wir hören dich. Okay. Ja,
hallo Gerhard.
Super, endlich. Hi Tarek, hallo Waldemar.
Servus. Ja, ich habe mir gedacht, an dieser Stelle solltest du vielleicht reinkommen.
Okay, gut.
Ja, du bist schon auf Sendung. Also du hast ja zugehört. Also wir sind jetzt bei Hessdalen. Du rufst Waldemar um Mitternacht irgendwann an. Erzähl das doch mal aus deiner Sicht.
Naja, das ist jetzt natürlich so, ist lang her. Klar, kann schon sein, dass ich Waldemar angerufen habe. Ich habe es nur leider vergessen, um ganz ehrlich zu sein. Und wenn es da was gab...
Du hast es vergessen?
Ja, mein Gott. War 13, ja. Das ist jetzt 10 Jahre her. Ich kann mich nicht an jede Kleinigkeit erinnern.
So eine Kleinigkeit, oder? Okay, passt. Aber erzähl mal weiter.
Für mich war das schon eine Kleinigkeit, weil das, was da, wenn ich da was aufgenommen habe, ich kann mich jetzt gar nicht dran erinnern, dann war das auf jeden Fall nichts so Relevantes, dass ich mich dran erinnern kann. Da habe ich einige Sachen aufgenommen dort, aber das war alles... nicht so dominant, dass ich sagen könnte, hoppla, das war ein UFO, sondern da gab es ein paar Lichter oder sag mal Erscheinungen kurzfristig, wo ein bisschen aus dem Rahmen gefallen sind. Aber da ich die Gegend ja erst ein paar Tage lang kannte, war ich mit den Luftverhältnissen oder mit den Flugverhältnissen dort nicht so vertraut, dass ich jetzt sagen kann, aus Erfahrung weiß ich, okay, da kommt nichts in Frage. Also ganz ehrlich, ich kann da jetzt wenig zu diesem Vorgang sagen, dass ich in Waldemar angerufen habe und gesagt habe, komm Waldemar, mach mal was, das kann durchaus sein. Also das war ja nicht das erste Mal, danach habe ich das nur öfters gemacht. Nicht, weil ich unbedingt glaube, dass es zum Erfolg führt, aber wenn ich probiere alles. Also ich würde auch mit dem Besenstiel Tango tanzen, wenn der Besenstiel mir dann sagt, da kommt ein UFO auf gut Deutsch. Also ich bin da absolut Pragmatiker. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass die Kommunikation, so wie Waldemar das darstellt, so einfach ist. Also ich habe das noch nie gehabt. Und der Waldemar erzählt es zwar, aber ich habe noch nie jemanden kennengelernt. Und da haben wir schon mehrere Versuche gemacht. Die haben behauptet, sie können das. Und dann haben sie es halt doch nicht gekonnt. Also wenn es auf den Punkt kam. Beim Waldemar, ja gut, da war immer irgendwas, aber das waren Pünktchen oder irgendwas und die Blitzer, ja, so Blitzer nehmen ja aber auch auf.
Nee, Gerhard, nee. Also ich habe hier auch gerade hier die Aufnahmen, ja, und dein
Bericht. Okay, wenn du sie hast.
Ja, ich habe das.
Also das klingt jetzt natürlich völlig anders. Also die Darstellung von Waldemar war jetzt in Richtung, du rufst ihn an, er konzentriert sich und davor hattet ihr gar keine Sichtungen und dann plötzlich habt ihr was gesehen. Das, was du jetzt erzählst, ist aber völlig anders. Du sagst jetzt, ihr habt die ganze Zeit Sichtungen gehabt und du kannst dich gar nicht mehr an das Telefonat erinnern und dann habt ihr eigentlich auch nichts Besonderes gesehen. Also was jetzt? Also
Aber Gerhard, du wirst dich erinnern.
Ja, jetzt wart nicht beide gleichzeitig. Also Gerhard, sag noch einmal, also weil das klingt jetzt für mich, na, da war nichts.
Ja, also sagen wir so, ich war damals eine Woche in Hessdalen und ich kann mich nicht erinnern, dass da auch nur vor oder nach dem Gespräch eine wirklich relevante Aufnahme war. Kann ich mich nicht erinnern. jetzt kommt Waldemar. Gut, Waldemar, jetzt sag, was war das für eine Aufnahme?
Ja, also Davids Anlage. David hat es aufgezeichnet.
Moment. Jetzt weiß ich, was du meinst. Das war nicht 2013, das war jetzt 2019.
Ja, 2019, richtig.
Ja, das ist jetzt wieder eine ganz andere Geschichte. Ich dachte, du redest von 2013. Weil da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
2019, am 20.07.2019.
Ja, okay, gut, das weiß ich. Ja, ob das jetzt mit Ihrem Zusammenhang war, weiß ich nicht. Aber da kam tatsächlich was geflogen. Das hatte David dann auch.
Also Moment, jetzt, das musst du doch, Kruzifix. 2019, okay. Hat dich da der Waldemar vorher angerufen oder nicht?
Da habe ich wahrscheinlich Waldemar angerufen und dann war die Verbindung danach schlecht. Das war schon so, dass ich gesagt habe, Waldemar...
Also war es doch so, wie er gesagt hat?
Ja. Ich habe das jetzt nur verwechselt mit 2013. Ich wusste nicht, dass er von 2019 redet.
Ja gut, er redet von 2019. Jetzt ist noch einmal.
Okay, also 2019 bin ich mit dem David und mit dem Stefan und ich glaube, der Jan war noch dabei. Stehen wir am See in Hesterhallen, also nicht im Hesterhallen, sondern Paralleltal davon, und machen Watching, und ist nicht viel los, ist eigentlich gar nichts los. Und dann schwätzen wir so, sage ich, du, ich rufe einfach mal Waldemar an. Der soll sein Gebet machen und wer weiß, vielleicht kommt was.
Sein Gebet.
Okay. Ja, ich sage immer, weil er so herbeten will. Ja? Für mich ist es ein Gebet. Ich nehme es natürlich nicht ganz ernst. Okay, gut, ich rufe Waldemar an und sage, Waldemar, wir sind da, bla bla bla. Jetzt wünsch dir mal was, wünsch dir mal ein UFO für uns. Und dann gab es keine Verbindung mehr und irgendwann, zeitlicher Rahmen habe ich jetzt nicht so genau in Kontrolle, kam tatsächlich was geflogen. Und David nimmt es auf und es war schon seltsam. Flugzeug ist ausgefallen. Es hätte ein tieffliegender Satellit sein können. Aber wie gesagt, auch da wieder dieselbe Situation. Ich bin mit dem Himmel nicht über Jahre vertraut, sondern wir waren nur eine Woche oben. Also sagen wir, okay, wir schauen nach Satelliten, haben natürlich nichts gefunden. Heißt aber noch lange nicht, dass es nicht ein Satelliten war. Es gibt ja welche, die nicht vermerkt sind in den Programmen. Auf jeden Fall kann das schon sein, dass das dann korrespondiert hat mit dem, was ich da mit Waldemar an Gebetsanforderungen besprochen habe. Das ist durchaus möglich, ja.
Also ich hab hier deinen Bericht gesehen, da steht, gegen 0.16 Uhr hat das automatische System von David ein Objekt im Bildbereich erkannt. In der Folge wurden Videos mit 3 Kameras aufgenommen und die habe ich ja hier. Dieses Objekt haben wir auch gesehen. Es bewegte sich gleichförmig in gerader Linie. Seltsam war das unregelmäßige Flackern und langsame Bewegung. Das Objekt ist dann einfach verschwunden. Nun gut, was haben wir da gesehen und aufgenommen? Das Verhalten war ähnlich einem Satelliten, aber etwas zu groß. Die ISS war es auf keinen Fall und so weiter.
Ja, also ich will ja nicht ausschließen, dass das ein UFO war. Das ist ja durchaus möglich. Aber es war kein relevanter Punkt, der gesagt hat, ich kann alles andere ausschließen, da bleibt nur noch UFO. Das war halt die Situation nicht so. Die Flugbahn war halt geradlinig.
Ja. Das, aber...
Wenn der jetzt Zickzack gemacht hätte, hätte ich gesagt, okay, Satellit fällt aus, Flugzeug ist auch nicht UFO, okay, aber war nicht so.
Da gebe ich dir recht, aber wo wir an dem Punkt sind, geradeaus fliegen sind keine UFOs, dann nehmen wir doch rechten Winkel. Flug im rechten Winkel, klingelt's da? Ja, Canetto di Coronia.
Ja, das ist ja wieder eine ganz andere Story. Wir reden ja jetzt von Hesterhallen. Und in Hesterhallen ist es halt geradeaus geflogen. Ja, es war ganz nett. Da hatten wir wenigstens was auf der Kamera. Haben wir nicht umsonst schon die ganze Nacht die Beine an dem Seeblatt getreten. Aber wie gesagt, hundertprozentig kann man das nicht als UFO definieren.
Natürlich
jedenfalls
nicht
aus meiner Sicht.
Natürlich nicht. Ich weiß, ihr habt damit ein Problem, dass das so irgendwie vielleicht passieren kann. Und
nein, ich habe überhaupt kein Problem.
Es kann einfach so passieren. Ja. Ist also,
mein Problem ist das, ich kann da den Zufall nicht ausschließen. Klar haben wir telefoniert, aber das kann auch ein Zufall gewesen sein.
Der Zufall hatte eine Woche Zeit und dann passiert es aber ausgerechnet innerhalb von 2 Minuten, ne?
Naja, gut, also, sagen wir aber, so, an dem See waren wir, glaube ich, zweimal in der ganzen Woche. Ansonsten waren wir an der Stelle, wo nicht viel zum Sehen zu rechnen war. Wir haben unsere Anlagen ausgetauscht und so weiter. Wir waren
aber warum war der den Rest an einer Stelle, wo man nicht für erwarten kann?
Ganz einfach aus Bequemlichkeit. Weil
also ihr fahrt nach Hessdalen, aber dann aus Bequemlichkeit, nein, nicht an die Stelle, wo man was Gescheites sieht?
Naja, sagen wir so, ich gehöre nicht zu denen, die sich nachts die Beine in den Bauch stellen. Ich habe dort, ich weiß nicht, wie viele Anlagen.
Moment, du hast vorher gesagt, du würdest sogar mit einem Besen tanzen, um Ufer zu sehen.
Ja, aber ich muss aber auch schlafen und das ist dominant bei mir. Und nachts schlafe ich.
Ja, das stimmt.
Ja, aber nachts kommen dann die Ufos, dann verschlafst du alles.
Ja, aber sorry, wenn ich nachts nicht schlafe, bin ich, dann ist der Tag für mich gegessen. Dann
bist du unerstehlich.
Vielleicht, das weiß ich nicht, aber für mich ist der Tag gegessen. Ich bin dann wie im Koma. Okay,
aber jetzt noch einmal, damit ich das ein bisschen verstehe, weil die Darstellungen von dir und Waldemar sind schon sehr unterschiedlich. Ja, also ich würde nicht sagen, dass sie nichts miteinander zu tun haben, aber wenig. War das jetzt so, dass ihr davor, egal wo, also ihr wart in dieser Gegend von Hessdalen, ja, weil jemand hat auch geschrieben, ihr wart da in einem Paralleltal.
Ja, genau.
Whatever, aber war es jetzt dann so, dass ihr bis dorthin nicht allzu viel gesehen habt und dann zumindest ein Licht, das irgendwo interessant war, wenn auch nicht eindeutig mit exotischer Technologie nur erklärbar?
Ja, das war das einzige Mal, das stimmt.
Okay.
Wo wir selber das was heißt, gesehen haben.
Aber das ist ja dann so eine gewisse...
Ja, natürlich, ich sag ja, es kann Zufall sein, aber es kann auch so sein, wie Waldemar sagt, aber...
Ja, und dann Carnetto, wie heißt das?
Carnetto di Coronia.
Die Coronia, genau. Was war da?
Also, wenn ich als Erster darf,
und zwar... Vielleicht erzählen wir du wieder von deiner Sicht und dann lassen wir den Gerhard wieder alles zerstören.
Also ich wusste Gerhard, weil wir natürlich viel Kontakt haben, Gerhard fährt nach Carnetto und so weiter, in Sizilien und so. Und wir haben telefoniert vor der Reise noch und da habe ich ihn gefragt, Gerhard, was wäre denn der für dich so der Hype? Was wäre irgendwie super für dich, was da in den Kameras erscheinen müsste? Ne? So, was wäre richtig geil für dich? Was wäre super? Er meinte, ja, am besten, wenn da ein Objekt direkt von meiner Kamera in den rechten Winkel fliegt. Das ist doch eindeutig ein UFO, weil es kann doch nichts anderes machen. Kannst du dich erinnern, Gerhard?
Ja, ja. Ja, habe ich gesagt, ja.
Und dann ist Gerhard nach Sizilien und die Story kann er viel besser erzählen. Das ist eine total extra abgedrehte Story für sich, wenn man das Ganze nimmt. Aber wenn wir bei diesem rechten Winkel bleiben, da ist tatsächlich ein Objekt geflogen. Ich habe da aufwendigste Analysen gemacht meines Lebens, glaube ich, vielleicht sogar mit 3D-Nachbau, mit Google und wie auch immer. Und die Größenbestimmung und. Also da ist meiner Meinung nach den ganzen Analysen ungefähr so 2,50 Meter maximal so ein Objekt mit total bunten Lichtern quasi über dem Meer gekommen oder seitlich vom Meer und hat dann praktisch vor der Kamera von Gerhard plötzlich dann so ein Manöver gemacht, was er im Video aussieht, als ob es einen rechten Winkel fliegt, ja. Also sieht aus wie rechter Winkel, aber natürlich hat es wahrscheinlich irgendwie so eine Kurve geflogen, ne, so ein bisschen alles fließender. Es hat keinen zackigen Flug gemacht, sondern nur, dass aus der Perspektive der Kamera das genauso aussieht wie ein rechter Flug, also Kurvenflug, ja. Und das ist von einer Sony mit Langzeitbelichtung aufgenommen worden, 30 Sekunden oder sowas. Und von zwei anderen Kameras, eine Kamera war leider verdeckt und am besten erzählt nur Gerhard, wie das da war, weil da war noch seine Bekannte dabei. Und
aber der Punkt ist, was hast du da dazu beigetragen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Und dann soll der Gerhard erzählen, was dabei rauskommt.
Okay, also ich rede bewusst mit Gerhard über Dinge, die er gerne hätte oder erwarten würde, ja? Weil das gibt die Möglichkeit, jemanden darauf zu reagieren.
Ja, also er hat sich gewünscht, ein rechtwinkliges UFO und du hast dann dir das für ihn gewünscht, oder was? Das noch ein bisschen deutlicher.
Also in dem Moment, wo ich mit Gerhard darüber rede, teile ich meine Gedanken quasi mit dieser kosmischen Intelligenz und sage hier, hey, schaut mal, hier ist Gerhard, der fährt jetzt dahin, der macht jetzt eine Aktion und das hätte sich gerne gewünscht. Ja, und das würde ihn überzeugen. Und dann bin ich natürlich auch sehr gespannt, was rauskommt. Und dann kam Gerhard und sagte, und dann hat mir seine Aufzeichnung geschickt und schon erklärt, da ist ein Objekt. Und als ich das gesehen, dachte ich, wow, das ist.
Also ihr redet am Telefon, Gerhard sagt, was er gern sehen würde, du gibst das irgendwie weiter, so quasi, hey, zeigst dem armen Mann doch einmal ein gescheites UFO. Und Gerhard, was kam da dabei raus? Und war das aus deiner Sicht auch so, dass ihr gesprochen habt? Erzähl es mir aus deiner Sicht.
Also wenn ich mich richtig erinnere, haben wir das Gespräch vor meiner Abfahrt gehabt, bevor ich nach Canada gefahren bin. Also so habe ich das jedenfalls in Erinnerung. Klar, fragt mich der Waldemar, was würde ich überzeugen? Da sage ich, ja gut, zum Beispiel ein rechter Winkel, weil das unüblich ist für Fluggeräte unserer Bauart. Und dann war tatsächlich, da waren etliche Aufnahmen in Canada und eine Aufnahme davon war ein Objekt, was von rechts ins Kamerabild reinfliegt und dann ungefähr in der Mitte oder im geraden Winkel, also 90 Grad Winkel nach unten weiterfliegt und dann aus dem Bild ist. Das war schon so, klar.
Aber die Korrelation?
Ich habe das jetzt also natürlich nicht, da habe ich nicht an Waldemar gedacht, dass da irgendwie ein Wunsch in Erfüllung geht oder sowas, sondern als wir das gesprochen haben am Telefon, da fragt mich der Waldemar halt nur so, was wäre für dich ein Beweis? Dann sage ich, ja, das und das. Und was der Waldemar dann an seinem Wunsch...
Nee, das war's schon dann. Das war's dann.
Ja, ja, ja. Mehr ist da eigentlich gar nicht vorgefallen.
Das heißt, die Korrelation ist jetzt so, ihr sprecht so ein paar Tage vorher über was du gerne, also was für dich ein eindeutig unidentifiziertes Objekt wäre. Dann fährst du nach, wie heißt es, Canneto di Caronia und siehst dort aber tatsächlich so ein Objekt, wie du dir
es... Ich hab's nicht gesehen.
Ich hab's nicht aufgenommen. Also, und ist ja noch besser, ne? Und fängst so ein Objekt ein. Gab's da auch, du misst ja parallel auch immer magnetische und gravitative Felder. Gab's da auch Korrelation?
Nein, da gab's keine.
Okay.
Ja, aber ich meine, Tarek, kennst du die Geschichte von Canneto di Caronia von Gerhard gar nicht, oder?
Es geht nicht darum, ob ich sie kenne, aber die Hörer kennen sie wahrscheinlich nicht.
Ja, okay. Dann sollten Sie mal auf meinen Videokanal gehen. Da habe ich zwei Videos drüber gemacht. Okay. Das ist eine sehr komplexe Geschichte mit vielen. Also das war die schrägste Sache, die ich je erlebt habe dort unten.
Aber magst du es trotzdem kurz schildern? Ich glaube,
kann ich nicht kurz. Es ist wirklich, es ist extrem komplex. Es ist wirklich sehr komplex. Da müsste ich jetzt eine halbe Stunde schwätzen, damit die Zusammenhänge verstanden werden. Und ich glaube nicht, dass ihr das jetzt wollt.
Gerhard, aber die Erkenntnis, die du damals hattest, was du unterm Strich ziehen musstest, was musstest du vor dir selbst dazugeben?
Naja, klar, ich habe gesagt, entweder war da ein Rudel Alien-Kindergarten, die einen Streich gespielt haben, oder die haben gesagt, ja gut, der kleine dumme Uferforscher hier, dem zeigen wir mal ein bisschen was, aber der soll halt erkennen, dass er nur das sieht, was wir wollen. Das war meine logische Schlussfolgerung aus dem, was ich dort erlebt habe.
Aber in jedem Fall ein ungewöhnliches Objekt, das du da aufgenommen hast.
Also das hat jetzt mit der Aufnahme nichts zu tun. Da sind noch andere Sachen vorgefallen.
Na, dann erzähl trotzdem jetzt einmal. Dann dauert es halt länger. Aber das jetzt anzudeuten und dann nicht zu erzählen, das bringt es jetzt auch nicht.
Okay, ich mache es jetzt aber im Stenografischen. Ja. Canneto di Caronia ist mir mal im Internet aufgefallen. Da gab es 2003 oder 2007 war es, ganz verrückte Brände. Ich habe den Bericht gesehen, da haben Sofas gebrannt und so und Elektroverteiler. Und da ich ein bisschen physikalisch angehaucht bin, war mir das klar, da hat es eine spezielle Ursache. Und meiner Meinung nach war das ein starkes dynamisches Magnetfeld. Okay, und dann waren noch Zeugen von dort unten, die gesagt haben, sie haben Lichtkugeln fliegen sehen und noch andere Umstände. Und da habe ich gedacht, okay, da fährst du jetzt mal runter. Und in Canneto di Caronia gibt es ein Hotel, da gibt es nur eins, das ist die Ortschaft besteht aus, was weiß ich, 30 Häusern vielleicht. Und dann hat so einen soliden Block, das ist ein Hotel mit guter Sicht über See, und da haben wir eingemietet. Dort habe ich dann meine automatischen Kameras laufen gehabt und habe auch unter anderem diese Aufnahme, von der gerade Waldemar gesprochen hat, mit auch noch ein paar andere. Habe allerdings nicht jeden Tag alle Aufnahmen geprüft. Ich habe sie nur dokumentiert, weil ich hatte ja da auch einen Tag Urlaub gemacht. Und auf dem Schiff schaue ich mir das an und denke, hoppla, da hat es Messwerte. Die fallen völlig aus dem Rahmen. Das wäre ungefähr so, wie wenn ein UFO auf den Schoß fällt. Ich habe gedacht, dann guckst du mal die Videos an. Und schaue die Videos an. Und das Video war nachts um zwei. Und ich denke, hey, was ist denn da los? Die Kamera bewegt sich ja. Also da muss irgendjemand auf dem Balkon gestanden sein, hat die Kamera bewegt und Objekt nachgeführt. Vorher waren die Kameras ausgeschaltet und um zwei muss da einer auf dem Balkon und muss sie wieder eingeschaltet haben. Und es ist auch kompliziert, das ist nicht so einfach, die Kameras und die Messwerte wieder zu aktivieren in den Systemen, die ich da hatte. Und ich habe da jetzt wirklich mir viele Gedanken gemacht, was es alles jetzt sein könnte, musste alles ausixen. Und das einzig Logische ist, dass ich der Meinung bin, in der Nacht waren wirklich Aliens in unserem Zimmer und auch auf dem Balkon und haben die technischen Anlagen um 10 etwa ausgeschaltet und um 2 wieder eingeschaltet in der Nacht. Das war die Quintessenz jetzt in Steno.
Und wer sich Du erzählst es, glaube ich, auch schon einmal, das hat doch jemand gerade im Chat geschrieben, in einer Ausgabe, wo du anrufst, wo Hangar 18B, glaube ich, zu Gast ist. Ich erinnere mich. Da gibt es auch schon eine Kurzfassung, aber ja. Und interessant ja auch, die haben also die Kamera eingeschaltet und dann haben sie es nachgeführt, sodass ein Objekt, das war das ungewöhnlich, dass da gefilmt wurde? Aber dass das, ja, sie haben quasi ein Objekt gefilmt dann und haben die Kamera nachgeführt.
Da ist dann ein Objekt ganz langsam weggeflogen nach rechts oben und da haben sie die Kamera drauf ausgerichtet.
Und rechts oben hat es dann einen Haken geschlagen oder wie?
Nein.
Ah, ganz normal.
Aus Bild raus. War ein relativ geradfliegender Flug. Und sie haben nicht nur eine Kamera auf, es waren zwei Objekte. Und ich hatte ja mehrere Kameras auf der Terrasse, auf dem Balkon. Und die zweite Kamera, das war die Alpha Sony, die haben sie auf ein anderes Objekt ausgerichtet.
Das ist wirklich interessant.
Ja, das ist total schräg. Es ist
warum glaubst du, dass...
Ja? Jenseits jeder Logik.
Ja, aber warum glaubst du, dass das Aliens sind?
Weil wir alles im Ausschlussverfahren.
Wieso können es keine Menschen gewesen sein, die in dein Zimmer gehen und diese Kameras verstellen?
Okay, jetzt kurz muss ich dazu sagen, das Hotel hatte etwa, ich würde mal sagen, 50 Zimmer. Wir hatten eins und vielleicht war in der ganzen Woche, wo wir waren, oder in den 14 Tagen, waren vielleicht noch 3 oder 4 Einzelübernachtungen. Das Hotel war leer außer uns.
Ja, aber das heißt ja nicht, das schließt ja nicht aus, es waren aber trotzdem Menschen dort und das schließt ja nicht aus, dass ein Mensch...
Das würde bedeuten, wir sind an dem Abend, wir konnten das rekonstruieren, ziemlich früh ins Bett gegangen. 9:30 oder sowas. War einfach das italienische Fernsehprogramm, das ist ja, da ist RTL ein Bildungsfernsehen, dagegen kann ich echte Hasen geben. Und dass wir am nächsten Morgen fit sind, sind wir früh ins Bett. Also um 9:30 sind wir ins Bett, sind relativ früh eingeschlafen. Um 10 Uhr war definitiv, also eine halbe Stunde nachdem wir eingeschlafen sind. Um 22 Uhr war definitiv jemand im Zimmer. Das konnte ich ich hatte ja mehrere Computer laufen. Der hat den deaktiviert, die Programme gestoppt, hat den Laptop in unserem Zimmer aufgemacht, Programme gestoppt, zugemacht. Dann hat er auf dem Balkon, oder war noch jemand anders auf dem Balkon, da wurden diese zwei Computer, die Kameras, die Stromversorgung weggenommen. Und dann kommt derjenige wieder nachts um 2 und schaltet alles wieder ein. Im Zimmer, so wie auf dem Balkon. Hey, wo ist die Logik? Und dann richtet es auch.
Ja, aber Menschen können auch unlogisch sein. Aber ja,
ja, okay. Also eine Sache möchte ich einwürfen. Die Balkone, die sind, ich weiß nicht, vierte Etage, die sind so klein, da passen gerade mal zwei Leute. Und wenn jemand von außen auf den Balkon geraten möchte, dann müsste das irgendwie so eine Spezialeinheit, die sich irgendwie von oben abseilt. Weil das ist
von oben kannst du dich gar nicht abseilen. Nee. Wenn, dann war das so eine Art Fassadenkletterer. Aber das ist absolut irre. Ich habe das ja alles, auch in meiner Internetseite gibt es eine Seite darüber.
Ihr habt einen Videokanal genau, eh verlinkt ja. Und dort findet man das, oder?
Wenn man ja, und zwar UFOs über Sizilien, Teil 1 und Teil 2.
Okay, ja.
Also, das ist so
crazy, schwer. Ja.
Wirklich, ich habe sowas hier nie gedacht, dass mir mal sowas passiert. Also, wenn mir das alles einer erzählt hätte, was da noch alles mit zusammenhing, hätte ich gesagt, okay, gut, nette Geschichte, aber warum soll ich das glauben? Und dann ist mir das passiert, wo ich so stinknüchtern bin und wirklich nur auf Fakten aus bin. Ja. Aber es ist genau so, wie ich es beschrieben habe.
Der Zerstörer sämtlicher UFO-Träume und dann passieren dir die verrücktesten Dinge.
Genau, ja, so ungefähr.
Ja. Da musst du Gerhard aber noch kurz was von dieser Musik erzählen. Das finde ich sehr interessant.
Ach ja, das wollte ich jetzt nicht, aber... Soll ich das wirklich?
Ja, ich kann mich dumm erinnern, aber erzähl es doch kurz. Ja.
Okay, gut. Also in dieser Nacht wache ich, wo erstmal das ausgeschaltet war und dann so nach zwei bin ich aufgewacht. Und zwar war das ein unglaublicher Lärm in dem Zimmer, wo wir waren, und zwar wie Techno. Ich denke, mein Gott, die Italiener haben doch wirklich ein Rad ab. Da jetzt mitten in der Nacht steht da unten einer vom Hotel mit seinem Ghetto-Blaster, richtet ihn hoch und macht uns die Hölle heiß. Und Techno, das ist nicht unbedingt meine Lieblingsmusik. Ich liege da und denke, Scheiße, was machst du jetzt? Dein Italienisch ist so fragmentarisch. Reiß ich jetzt auf den Balkon und schrei runter, Silenzio, oder was soll ich machen? oder,
hey, Ragazzi.
Ja, und das war alles so schräg und habe gedacht, mein Gott, ich befinde mich im Mafia, dann soll ich das wirklich machen. Und ja, es war so
Sizilien.
Mein Gedanke. Ja, und wie ich da so lieg, wird es ganz langsam leiser. Da denke ich, okay, der Sackbatscher, der tut sein Radio, er stellt es leiser. Und dann wird es immer leiser und dann war es sogar irgendeine Melodie, so wie relativ melodisch, wie Trommeln im Hintergrund, so wie die japanischen Riesentrommeln und dann noch kleinere und dann wird es immer leiser. Aber zwischenzeitlich, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, als es so laut war, ist meine Freundin natürlich auch aufgewacht. Und ich sage zu ihr, du, wie viel Uhr ist es? Und sie sagt, sie hat ihr Handy nicht, das liegt auf dem Schreibtisch vorne. Okay, dann liege ich, wie gesagt, da und es wird ein bisschen leiser. Ich habe ein ziemliches Phlegma, meine Freundin nicht. Das war eher so eine, die absolut hektisch ist. Die springt aus dem Bett, reißt den Rollladen, also wir hatten den Rollladen ein Drittel offen, ganz raus, ganz hoch, geht raus, guckt runter, kommt wieder rein, sagt keinen Ton, Rollladen wieder halb runter, legt ins Bett. Ich denke, okay, dann ist es immer noch laut, aber nicht mehr so laut, aber immer noch laut. Springt sie wieder aus dem Nest, rennt raus zur Türe von dem Zimmer, guckt auf den Flur vom Hotel, kommt wieder rein, knallt die Tür zu wie eine Irre, legt sich wieder hin. Denke, jetzt sprichst du lieber nicht an. Die sind so benehmend.
She's acting strange.
Ja, die sprichst du lieber nicht an. Und dann wurde es immer leiser und so weiter. Und ja, dann war das für mich eigentlich auch erledigt. Ich habe da keinen Zusammenhang zu der Videoaufnahme gesehen, weil die habe ich ja erst auf der Fähre dann geprüft. Für mich war das einfach so, da hat es ein paar verrückte Italiener unten, die Rabatz machen und dann die Musik wieder leiser drehen und das war's. Also im Nachhinein hat sich das für mich natürlich anders dargestellt. So wie ich die Lage einschätze, ist natürlich subjektiv, aber ich habe mir da wirklich viele Gedanken drüber gemacht. Irgendjemand kam um 22 Uhr in den Raum, wo wir waren. Wir haben schon geschlafen und dann wurden wir richtig paralysiert. Sonst hätten wir das mitkriegen müssen, was da alles gelaufen ist in unserem Zimmer oder auf dem Balkon. Und dann, nachdem die um zwei das wieder alles zurückgewurstelt haben, die Anlagen wieder in Betrieb genommen haben, haben sie uns wahrscheinlich so nach dem Motto, mal schauen, ob wir sie aus dem Tiefschlaf oder aus der Paralyse wieder aufwecken. Und dann, das war wahrscheinlich das Aufweckmanöver, dieser extrem starke Ton. Als
Mit Ton meinst du jetzt die Technomusik?
Die Technomusik. Okay. War schrecklich laut, kannst du dir gar nicht vorstellen. So wie wenn einer mit dem Ghetto-Blaster im Zimmer steht. Und wir haben das untereinander auch nicht mehr thematisiert, das war einfach abgehakt. Am Morgen wollte ich eigentlich noch runter in der Rezeption und fragen, was für Spinners denn da im Dorf gibt. Aber da habe ich gedacht, okay, komm, erstens kann ich kein Italienisch, zweitens war das alles so total wie soll ich sagen, das ganze Hotel war so abweisend, die ganzen Leute und also das Personal jetzt.
Die wollten eigentlich gar nicht haben als Gäste und so, das heißt,
ja, natürlich wollen die uns nicht haben, ja.
Naja, natürlich,
das weiß Hotel ich deshalb, weil ich wollte es erst direkt buchen, habe nie eine Antwort bekommen, dann habe ich es über Booking.com gemacht und dann ging es. Also und wir waren wirklich, wo wir gekommen sind, die einzigen Gäste und wir haben nur zweimal während der ganzen 14 Tage beim Frühstück irgendjemand gesehen, ansonsten waren wir allein. Und dann wollten wir mal auf der Terrasse, dann haben sie Essen, dann sagen sie, nee, wenn wir uns machen sie Terrasse nicht auf. Also wirklich so, wo wir gedacht haben, hey, in was für einem Film bewegen wir uns denn hier überhaupt in dem Scheiß? Und es war nicht billig in dem Hotel, was soll denn der Scheiß? Naja, auf jeden Fall, auf dem Schiff reden wir nochmal über die ganzen, analysieren das, und da sage ich, du bist doch aufgestanden, du warst doch auf dem Balkon. Wie laut war denn das da? Das muss ja 10-mal so laut gewesen sein als im Zimmer. Da sagt sie, nee, da war gar nichts. Da sag ich, was? Im Zimmer war es laut und da draußen am Balkon war es nichts. Hast du da nichts dabei gedacht? Ah, nee. Also ich muss halt sagen, meine Freundin ist physikalisch nicht arg angehaucht. Also bei mir werden gleich alle Alarmanzieherinnen losgegangen, weil das ist physikalisch gar nicht möglich. Ich habe im Zimmer auf dem Bett das Gefühl gehabt, das kommt von unten über den Balkon und wenn ich dann rausgehe und höre nichts mehr, dann hätte ich gesagt, hey, das kann nicht sein. Und naja. Dann habe ich sie gefragt und im Flur außerhalb, ja, da hat sie auch nichts gehört. Also das war tatsächlich so, das war punktuell diese Techno bei uns im Zimmer. Und wie machst du denn sowas? Also Aliens können's. Da bin ich ganz sicher.
Ja, wie ist auch Alien? Also da gibt's ganz viel Technologie, wo man Töne beamen kann und so, also Richtstrahlen. Wieso müssen das Aliens sein?
Ich verstehe nicht. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß auch, was da vorne.
Du kennst sicher nicht alle Technologien, die es da gibt. Und da, also ich habe da schon von ihren Dingen gelesen.
Habe ich auch schon gehört.
Ja, aber du kennst sicher nicht alle.
Da brauchst du zwei Schallquellen, die sich dann auf einen Punkt konzentrieren, aber bitte, da war ja noch ein dreiviertel runtergelassener Rollladen dazwischen und so weiter.
Ja.
Dann, wer soll das machen?
Das ist eher die Frage, und warum? Ne? Also ja, genau, da bin ich ganz bei dir. Das ist völlig absurd, ne? Weil es ist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen aufwendig wahrscheinlich.
Das ist sehr, sehr aufwendig.
Also und nur noch kurz, warte, und dieses andere UFO, das dann wirklich diese Ecke geflogen ist, das war am anderen Tag.
Das war erst nachher.
Das war erst nachher, okay. Aber ja. dann, und das war aber eine eindeutige Ecke, also so eine Ecke, wie du sie gerne gehabt hättest auch.
Ja, das flog von links nach rechts und dann mit 90 Grad Winkel nach unten.
Also eine ergiebige Woche, aber in Canneto.
Ja, im Nachhinein. Währenddessen fand ich es gar nicht so spannend, weil ich zwar jeden Morgen geschaut, stimmen die Aufnahmen. An dem Abend, an dem Morgen, wo das vorgefallen war, habe ich wohl gesehen, Mensch, in dem PC, im Hotelzimmer, den wir hatten, ich hatte ja mindestens vier PCs laufen mit Kameras, der ist ausgefallen. Ich habe keine Videodateien, was weiß ich, von 10 bis 2, aber da habe ich gedacht, um 2 ging es wieder. Da dachte ich, scheiß Windows. Und dann irgendwas schief gegangen.
Nein, das darf man nicht sagen.
Ich schon.
Linux ist auch scheiße und iOS auch und überhaupt alles.
Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, scheiß Windows. Habe also an dem Abend auch gar nichts mehr gemacht. An dem Morgen hab's nur abgespeichert, hab gedacht, das guckst du später an, das ist irgendein Fehler, was soll's. Und auf den Laptops in den Koffern draußen, ja, die sind weitergelaufen. Auch von 10 bis um 2 oder fast bis um 2. Aber die Kameras hatten keinen Strom mehr, weil die wurden vom Hotelzimmer innen drin versorgt.
Obwohl das ja irgendwo schon korreliert mit, also du hast ja gesagt, dass es dort die Uhr, also der Grund der Reise war ja, dass es dort solche Anomalien gab, wie Stromausfälle und solche Dinge. Und du ja schon vermutet hast, dass da irgendwelche Magnetfelder da Ströme induzieren und so weiter. Ja, und wenn da jetzt ein starkes Magnetfeld auf einen Computer einwirkt, dann wird er ja auch abstürzen, weil dann irgendwelche zufälligen Ströme da plötzlich...
Das war aber da nicht der Fall. Ich hab die Videoprotokolle ausgelesen. Es war eindeutig so, da hat jemand, weil der Mauszeiger ist über den Google-Button gelaufen, und das wird protokolliert. Da hat wirklich einer...
Die Maus bewegt, okay.
Die Maus bewegt. Das
interessant.
Das war manuell, eindeutig.
Interessant. Also du hast dann im Log gesehen, dass...
Aha. Ja, genau. Ja, das war dann eine
tatsächlich
Analyse von allen Computern, weil ich den Laptop, den ich ja hatte im Büro, also als Büro sage ich, in dem Hotelzimmer, den habe ich danach völlig auseinandergenommen, weil ich dachte, hey, ist da irgendwas drin oder sowas? Ich habe ihn wirklich völlig auseinandergebaut, weil ich konnte mir das überhaupt nicht erklären, wie das alles funktionieren soll. Ich habe wirklich gedacht, da ist so eine Art Mini-Drohne oder irgendwas drin. Ich habe wirklich schizophren den ganzen Rechner auseinandergebaut, habe auch nichts gefunden, wieder zusammengebaut.
Okay.
Ja, es war.
Was wolltest du finden? Ich will Wanzen oder was hast du erhofft zu finden?
Ich weiß nicht was, irgendwas, was nicht reingehört. Ich hatte kein
Alien-Artefakt.
Im besten Fall. Ich wusste natürlich genau, was zum Rechner gehört und so. Es wäre mir wahrscheinlich aufgefallen, wenn da irgendwas Fremdes drin gewesen wäre. Ich habe die ganzen Tastatur weggebaut, Bildschirm. Hä? Lauter Scheiß, war stundenlang beschäftigt, aber da war nichts drin.
Also wenn ich mal was einwerfen darf, wenn man das summa summarum unterm Strich, könnte man sagen, nicht nur so der rechte Flug als Wunsch wurde sozusagen erfüllt, als der Beweis für UFO, sondern das Ganze drumherum ist auch noch so das bläst einem das Hirn weg, ne? Das sind so viele Beweise, die darauf zeigen, dass da wirklich heftige Aktivität war, die man nicht mehr ignorieren kann. Also da wurde der UFO-Forscher wirklich untersucht und seine Anlage, und die wurde noch auf UFO ausgerichtet und der rechte Flug wurde auch geflogen. Also ich würde mal sagen, für Gerhard haben sie eine Kartei. Das ist der UFO-Forscher, mit dem können wir jetzt also...
Ne? Das verstehst du? Gar nicht. Ich glaube eher, dass an dem Abend das denen wohl bekannt war, dass da die Anlagen auf dem Balkon laufen und so, die hatten irgendwas vor, und nach dem Motto, das geht denn nichts an, haben sie mich lahmgelegt für die Zeit. So sehe ich das.
Auf der anderen Seite hast du alle Beweise in der Hand dadurch. Wenn sie nichts gemacht hätten, ne, dann hättest du keine Beweise. Aber weil da so viel gemacht wurde, hast du die Beweise, die du nicht ignorieren kannst. Das heißt, also, das ist der Beweis überhaupt.
Naja, sagen wir so. Also wenn ich ein Alien gewesen wäre und ich hätte das bewerkstelligen wollen mit den einfachsten Mitteln, ich wäre gar nicht ins Zimmer. Ich hätte über alle Kameras nur eine Tischdecke oder was und hätte die nachts wieder weggezogen. Dann hätte ich halt nichts drauf gehabt und hätte keine Erklärung dafür gehabt. Dann wäre ich auch nie auf Aliens kommen. Aber so wie das gemacht wurde, war das eindeutig so, das war eine Demonstration für mich, so habe ich das verstanden. So nach dem Motto, kleiner dummer Erdling, du kannst machen, was du willst, aber du siehst nur das, was wir wollen. So habe ich das verstanden.
Aber das ist ja dann eigentlich genau das. Also du hast ja auch vorhin gesagt, du glaubst, dass da Aliens in ein Zimmer kamen, die Kamera ausschalten und dann wieder eingeschaltet haben, euch dazwischen irgendwie flachgelegt haben und euch mit sehr unangenehmer Geräuschkulisse wieder geweckt haben.
Genau.
Dann, aber und deine Konklusio ist jetzt deine Konklusio, aber sei so, das waren für dich eindeutig Aliens, was immer jetzt Aliens sind.
Ja.
Und somit ist ja der Beweis erbracht. Naja, für dich jetzt, subjektiv. Ist alles subjektiv, ne? Das ist ja das Problem.
Ja, für mich ist es eine eindeutige Sache, weil es gibt sonst nichts, was schlüssige Erklärungen liefern würde. Überhaupt nichts. Zum anderen, da war halt noch so ein Detail. Die PCs, die ich damals hatte, die konnten wir zwar einschalten, ganz normal. Man konnte auch dieses Videoprogramm einschalten, ganz normal. Aber das Messgerät, das musste man extra einschalten.
Ja. Also
das Programm konnten wir starten, aber das Messgerät muss man an einem unbezeichneten Button in dem Programm einschalten.
Ja.
Und den kannte keiner außer mir.
Ja, und irgendwie machst du da so Nebengeräusche. Keine Ahnung wie, aber lass das bitte. Aber ja, also das, ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, das, was in diesem Gespräch besprochen wurde zwischen dir und Waldemar davor, so quasi, du würdest da gerne jetzt wirklich einmal was Interessantes sehen, hat sich dann jedenfalls gezeigt, bewahrheitet. Jetzt Frage, hältst du es prinzipiell für möglich, Gerhard, dass jemand oder vielleicht sogar Waldemar solche Dinge willentlich provozieren kann?
Ja, das halte ich. Komm, Waldemar ist ja nicht der einzige Versuch, den ich in die Richtung gemacht habe. Nur ich habe bisher
noch niemanden. Kannst du noch ein paar Versuche erzählen, die du mit Waldemar gemacht hast? Was war denn das Überzeugendste? Bringen wir vielleicht das auf jeden Fall noch.
Das Überzeugendste.
Und ja, die Skype-Leitung ist offen. Wenn wer möchte, kann er gerne anrufen. Ja, aber erzähl mal, was war für dich das interessanteste Experiment mit Waldemar?
Waldemar, was meinst du, was das Interessante war? Ja, meistens waren es ja immer nur irgendwelche Pünktchen oder irgendwas.
Ja, sag mal so, nimm mir doch eine Zahne, ne? Weißt du noch, wo der Zypern rief, ey, guck mal da, im großen Wagen. Und dann haben wir geschaut und gesehen, ach, da fliegt irgendwas. Und da waren so zwei mini kleine Pünktchen, die extremst langsam geflogen sind, ja? Ganz extreme, langsame Satelliten oder was auch immer das war. Und Gerhard hat natürlich dann die Kamera drauf gerichtet und das Ganze mit seiner Kamera gefilmt. Ich habe mein Fernglas genommen und das total genau in den Augenschein genommen. Also wir haben das konzentriert verfolgt. Wir waren wirklich mit unserer vollen Aufmerksamkeit drauf. Und ich habe nur noch gesagt, verdammt nochmal, die sind aber verdammt langsam. Die sind aber verdammt langsam, weil ich habe bisher noch nie so langsame Objekte gesehen, ja. Und habe dann gefragt, Gerhard, filmst du? Ja, ich filme, ja. Und das war so krass, dass ich dann gedacht habe, nee, jetzt musst du dir die Gelegenheit beim Schopf lassen, weil mein Verstand klebt ja an diesen Punkten und ich muss einfach fragen. Und habe dann laut gesagt, könnt ihr bitte uns ein Zeichen geben? Und habe in Gedanken gedacht, und die Richtung wechseln, weil welches Zeichen? Ja? Also Zeichen, also auch eine Richtungwechsel, ja. Und haben dann total gespannt geschaut und haben scheinbar nichts gemerkt. Gerhard hat irgendwann mal seine Aufnahme abgebrochen und so weiter. Aber die Bilder, die Kamera, was die aufgenommen hat, das ist das Interessante. Weil man sieht diese zwei sehr extrem langsam fliegenden Pünktchen, ja. Wir sind voll drauf konzentriert. Unsere vollste Aufmerksamkeit, wie gesagt, ist da drauf. Und nur ein paar Sekunden, nachdem ich gesagt habe, könnt ihr bitte ein Zeichen geben, blitzt genau zwischen den beiden fliegenden Objekten ein rotes Licht auf. Bäm! Und dann ein paar Sekunden später rechts davon, bäm. Und dann ein paar Sekunden später wieder im rechten Winkel, bäm. Und wieder ein paar Sekunden später, bäm, wieder Richtungswechsel. Also da blitzt was auf und macht einen Flug, Richtungswechsel. Also bei jedem Blitzer ist ein Richtungswechsel. Ja? Und als ich die Aufnahmen gesehen habe, dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wir sind voll konzentriert. Gerhard filmt es, also mehr Aufmerksamkeit kann man diesem kleinen Fleckchen am Himmel nicht schenken. Ich frage nach einem Zeichen und da blitzt was auf. Und das habe ich dann, das war der Blitzer, die Kommunikation durch Blitzer. Objekte können blitzen, also das ist meine Empfindung, das habe ich dann.
Was heißt, da blitzt was auf? Es ist dann heller geworden, oder was heißt das?
Da ist punktuell zwischen den beiden ich schätze, das waren vielleicht auch keine Satelliten. Ja, weil das war einfach, die waren wirklich extrem langsam. Ich habe sowas nie zuvor gesehen. Und ich muss noch etwas Folgendes, ich muss ein bisschen zurückgreifen. Als wir damals 2018 nach Polen gefahren sind, um dieses Erlebnis hatten, habe ich noch in Köln die Gedanken geteilt, nach so vielen Jahren Pause, 2011, 2018, 7 Jahre später, bin ich in den Park gegangen und habe mich wieder dem Kosmischen geöffnet und habe dann mitgeteilt, Freunde, da oben, die Reise wird klappen. Wir können unsere Experimente fortsetzen. Ich würde mich super freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Das wird uns sehr viel geben. Könnt ihr euch bitte manifestieren auf den Kameras, denn wir können wieder vieles lernen. Ja, also sowas, ne? Und plötzlich blitzt etwas. Und nach ein paar Sekunden wieder. Und nach ein paar Sekunden wieder. Und das sind dann so 4 Blitze. Einer war gelb davon. Und plötzlich ein violetter, großer Lichtflash. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Violettes Blitzen. Also alles punktuell, ja. Auf der Stelle. Irgendwie so, auf einen Bruchteil von Sekunde. Und ich dachte, wow, das gibt's doch nicht. Ist das jetzt irgendwie etwa meine Nachricht angekommen? Und habe mich dann gefragt, gibt's vielleicht noch was? Ne? Und habe mich umgedreht, um mich umzuschauen, und da habe ich gemerkt, dass da etwas klein geratene ISS geflogen ist, ja, nur dass sie halt in die verkehrte Richtung geflogen ist. Ne? Und ich dachte, was ist das denn? Ich habe versucht, meine Kamera rauszuholen, habe ich nicht geschafft, dann war es weg, aber das ist das Ereignis, was davor war. Und dann sind wir nach Polen gefahren, und als wir den ersten Abend in Polen sind, und mich mit dem Rafał, also mit dem polnischen Kollegen, draußen stand. Eine Stunde haben wir da schon über unser Projekt gequatscht und so weiter. Da habe ich meine so eine Kombination aus Fernglas und Kamera rausgenommen und dachte, ach, jetzt machst du mal so einen Test, Probeaufnahme. Ich erkläre es dem Rafał, ich zeig's ihm und ich werde jetzt nach Satelliten suchen und zum Testzweck aufnehmen. Ja, und dann habe ich die Kamera hochgerichtet und in dem Moment ist mir klar geworden, Moment mal. Das Experiment beginnt. Wir fangen an zu beobachten. Und da habe ich dann laut gesagt, Freunde, das Team ist komplett, wir sind an Ort und Stelle. Ihr könnt euch ab sofort uns zeigen. Ja, und dann habe ich geschaut und ungefähr, ich weiß jetzt nicht, wie das habe ich aber alles dokumentiert, taucht ein Satellit auf, ja, den verfolge ich und er fliegt an einem quasi Stern vorbei, nur dass dieser Stern plötzlich auch fliegt. Und dann fliegen plötzlich so schräg versetzt 2 Satelliten hintereinander. Und dann habe ich gemerkt, oh, wenn die weiterfliegen würden, würden sie mal über meinen Kopf fliegen. Aber ich musste mich plötzlich zur Seite drehen, weil die haben die Richtung gewechselt. Und plötzlich waren sie, und dann, also nicht plötzlich, sondern die haben langsam die Richtung gewechselt und dann sind sie nicht parallel zueinander geflogen, sondern sie sind dann hintereinander geflogen. Also eindeutig Richtungswechsel, ja. Und als ich das realisiert habe, dachte ich, wow, da sind sie ja schon. Und dann kam mir der Gedanke, ich weiß auch nicht, ob das jetzt mein Gedanke war oder was auch immer, auf jeden Fall so ein Gedanke, achte auf 2 langsam fliegende Objekte. Und als Cyprian dann in Lausanne, also das ist ein anderer Ort, 2 Tage später, dann rief er, guck mal, großen Wagen. Und wir dann gesehen haben, da fliegen 2 extrem langsame Objekte. Da war ich wie, also als ob ich Feuer unterm Arsch hätte. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Die fliegen aber verdammt extrem langsam. Und dann halt mein Spruch, könnt ihr bitte ein Zeichen geben? Und gedacht, Richtungwechsel und baff, dieses rote Blitzen und Blitzen. Ach ja, und eins habe ich vergessen. In Köln, als diese Blitzer zu sehen waren und vor allem dieser lila Blitzer, dieser Flash, da habe ich damals auch notiert und den Schluss erfasst, ich werde auch diese Blitzer erforschen wollen. Also weil in meiner Vorstellung war das, ja, das ist möglicherweise ein Objekt oder jemand da, der geflogen ist und naja. Und die haben meine Gedanken mitbekommen und haben sie gesagt, okay, fangen wir klein an und bestätigen erstmal mit poff, poff, poff. Und ich habe es ja mitbekommen. Ne? Und dann dachte ich, okay, dann bleibe ich dran an diesen Blitzern.
Ja, bleib auch am Mikro dran, bitte.
Ja, genau. Und, ja. Und das war der Beginn für meine Blitzererforschung und Kommunikation durch Blitzer. Also quasi, ich habe hier Analysen gemacht und das habe ich festgestellt. Könnt ihr das bestätigen? Ne? Und dann bin ich draußen und mache das dann und boff, blitzt was. Und ne, also das ging dann weiter. Und was Gerhard jetzt gleich noch was dazu sagen kann, ist nämlich...
Ja, Gerhard wird sagen, was er dazu sagen kann. Gerhard.
Ja, also Gerhard. Das meine ich, ja gut.
Ja, genau. Ja, zu den Blitzern. Ich habe halt die Kamera mit der Alpha 7S habe ich hoch, die ist ja sehr lichtempfindlich. Und nachher in der Analyse haben wir gezeigt, da waren tatsächlich kleine Pünktchen, wo sich auch manche komisch bewegt haben. Ich glaube, eins hat sogar mal die Farbe gewechselt. Also es war schon mysteriös, wie Satelliten sahen das für mich, sahen das nicht aus. Das war schon so. Aber ich habe da jetzt keinen Zusammenhang gesehen mit dem Wünsch dir was von Waldemar, weil ich das, ich habe eine andere Einstellung dazu.
Aber Moment, du hast keinen Zusammenhang mit dem Wünsch dir was von Waldemar. Hat sich, weißt du, dass Waldemar davor diesen Wunsch geäußert hat oder nicht?
Der immer wenn wir Watching machen, äußert er solche Wünsche laufend.
Ja, nee, ja, halt, doch, halt, das stimmt nicht. Na, das stimmt ja nicht. Aber wir haben ja die Aufnahme.
Warum stimmt das nicht? Moment. Weil die Frage für mich, ja, du machst das nicht immer. Okay. Also, irgendwo.
Das war ein besonderer Anlass. Und Gerhard hat ja, wie gesagt, die Kamera nimmt ja auch Audio auf. Da ist ja auch der Audio mit dabei. Man hört, was wir reden.
Ja, das kann ja sein, ja. Ja, klar. Also, es ist mein subjektiver Eindruck. Wenn wir Watching machen, wir machen das ja selten. Das ist ja eigentlich nur, wenn wir auf Tour sind, dann kommt der Waldemar immer mit seinen Gebete und seinen Wünschen. Das ist einfach so. Also, das ist ja auch okay. Aber weil er das ja laufend macht, ist es für mich,
also während wir also Aktionen machen,
herzustellen, ziemlich schwierig.
Also manchmal funktioniert es, sonst manchmal nicht. Waldemar, wie oft funktioniert denn das nicht? Ganz ehrlich jetzt.
Ich sag mal so, wenn ich mit Gerhard unterwegs bin und wir machen solche Sachen, dann gibt's Ergebnisse auf den Kameras. Und
ja, aber wie oft funktioniert es jetzt nicht in Prozent? Wie oft wünschst du dir was?
Nein, ich weiß es nicht. Also
ja, jedes du weißt mal, es nicht. Du willst ja wissen, wie oft du was wünschst und dann kommt nichts. Was heißt, du weißt es nicht?
Nein, falsche Frage. Nein. Wenn wir mit Gerhard unterwegs sind und ein Experiment, eine Forschungsreise machen, dann bin ich voll dabei. Dann ist das Thema präsent und ich bin dabei. Ich rede bewusst über bestimmte Dinge, ich denke bewusst und schicke meine Nachrichten, um zu sehen, ob es irgendwelche Interaktionen oder Reaktionen gibt. Und wenn ich mit dem Gerhard zum Beispiel am Nachmittag in Komjonek darüber rede, Gerhard, was würdest du dir diesmal wünschen, so was dir beweisen würde, das wäre eine Aufnahme von einem UFO? Und da, weißt du noch, Gerhard, was du gesagt hast? Da, als wir uns an den im Garten bei Rafa unterhalten haben, so welche Farben das wären?
Sag's mir, ich weiß es
nicht. Ja, das war damals violett-blau, hast du gesagt, hast du auch begründet.
Ja, klar, weil das natürlich ins UV-Bereich geht und für Flugzeuge das untypisch ist, die Beleuchtung, ja klar.
Ne? Und das war nachmittags um 17 Uhr und um 0 Uhr und 0 Minuten und 0 Sekunden, also zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich unser UFO-Watching beenden wollten, weil Gerhard eigentlich, der hat ja sowieso schon 22 Uhr noch was, ist dann ins Auto und hat sich da schlafen gelegt, ja. Deswegen haben wir gedacht, okay, wir machen nur bis 0 Uhr und das habe ich dann so sogar laut gesagt, ja, Freunde, wir bleiben nur bis 0 Uhr und dann müssen wir schlafen, ja. Und dann in Kamionek, da wo wir unser UFO-Watching machen, kommt ausgerechnet um 0 Uhr, 0 Minuten, 0 Sekunden ein Objekt angeflogen, erstmal ohne Farbe, also das ist die Aufzeichnung von der Kamera, wir haben es nicht gesehen, weil ich habe ja ungefähr 2 Minuten vorher, also ich habe auf die Uhr geschaut, ach gleich ist Mitternacht, habe dann gesagt, ach wir können ja zusammenpacken. Dann waren wir beschäftigt unten, ja, und haben nicht mehr in den Himmel geschaut und vorher haben wir natürlich gesessen und in den Himmel geschaut und sind quasi, deswegen habe ich das UFO-Kino Kamione genannt, wir sind, bevor der Film zu Ende ging, sind wir aufgestanden und rausgegangen aus dem Kino. Aber die Pointe haben wir verpasst, weil genau um Mitternacht kam etwas angeflogen, das hatte keine Farbe und dann leuchtet es in violett-blau auf. So. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, wow, das ist ja heftig. Ja. Und was wir auch verpasst haben, also auch nicht gesehen haben, dass das Kamerasystem von Gerhard, was damals aufgestellt war, das war natürlich, wir haben uns vorher erstmal eine Richtung festgestellt, wo wir schauen werden, haben wir abgesprochen. Da gibt es auch Aufnahmen. Der Rafa hat es ein bisschen dokumentiert und so, weil es ein Experiment war. Unser Stühlchen gestellt und gesagt, okay, in die Richtung filmen wir oder wenn wir schauen. Gerhard setzt sich hin und ungefähr 2 Minuten sind vergangen, da ruft Gerhard, ey, wow, da ist was. Kannst du dich erinnern, Gerhard? Der war zwar nicht groß und nicht so bedeutend, aber kannst du dich da erinnern?
Ja, ich weiß heute nicht mehr, was ich da gesehen habe. Irgendwas ja. War da, ja.
Dieser blaue Blitzer, blaue fliegende Pünktchen, was da geflogen ist.
Ja, ne? Kann ja schon sein, aber das war auch nicht auf der Kamera, ja, das war oberhalb.
Ja, genau, das war oberhalb. Und dann haben wir genau geguckt und so weiter. Ich habe dahin die Richtung geschaut und plötzlich merke ich, boff, ein gelber Blitzer, also stationär, ohne dass da was fliegt. Und das ist auch sogar auf Aufnahmen, weil der Rafa hat da gerade in der Zeit gefilmt. Ne? Und das habe ich gesehen und das war sozusagen die einzige. Und ich dachte, ah, unsere Freunde sind da. Die haben sich schon hier angemeldet, bestätigt, sie sind schon da. Könnte spannend werden, ja. So, und dann haben wir die Kameras, wie gesagt, haben uns auch hingesetzt und geschaut und gequatscht. Und so gegen 22 Uhr, da müssen wir gequatscht haben, oder irgendwas haben wir es nicht gesehen, was da vor uns passierte, aber die Kameras von Gerhard haben es aufgenommen. Da ist exakt in der Mitte, also wenn man ein Foto nimmt und natürlich von jeder Ecke eine Linie in die andere, die gegenüber liegende Ecke eine Linie zieht, dann hat man die exakte Mitte vom Foto, ne? Und vor der Kamera. Und da ist etwas erschienen, das ist exakt auf den Pixel genau in der Mitte erschienen. Auf den Pixel genau. Ich habe das vergrößert. Ich dachte, das gibt's ja nicht. Du kannst die Pixel sehen. Das ist exakt. So exakt. Was ist das für ein Zufall? Da war eine Erscheinung, also irgendwas Rötliches ist vorbeigeflogen von links nach rechts. Ich glaube, 18 Sekunden lang tauchte aus dem Nichts auf, verschwand in Nichts. Also nicht wie ein Flugzeug, was das ständig durchzieht, was man sieht, das fliegt es durch, sondern aus dem Nichts kommt es, wird hell, heller, wird wieder dunkler und verschwindet und es ist exakt in der Mitte der Kamera. Und da dachte ich, was für eine Exaktheit, ne? Also genauer geht's nicht. Und dann habe ich sogar die Pixel gezählt und die Abweichung und dann sogar numerologisch oder Bedeutung geguckt und in der Bibel und sonst was.
Okay.
Weil das waren alles bekannte Zahlen, wie 72, wie 23, wie 9. Das sind Zahlen, wenn man da nachguckt, dann, also zum Beispiel in der Bibel, die 72 Namen der Gottes, der Engel, und der Lichter.
Naja, gut, okay, jetzt kann man sich alles Mögliche reininterpretieren, aber...
Ja, die zwei, also Namen der Lichter. Was meinen die in der Bibel mit Gott und Engel und Lichter? Lichter am Himmel? Okay, ja, passt. Ne, also wie auch immer, und naja. 23, aber ist egal.
Hunaus.
Also nur ich habe mich gefragt, bei der Exaktheit der Mitte der Kamera sollte man vielleicht tatsächlich die Pixel zählen und gucken, was die Zahlen sagen. Und da war halt diese Aussage dabei. Dachte ich, boah, das ist aber total abgedreht, das kannst du gar nicht Gerhard erzählen.
Also was aber die Pixel da so genau zählen kann, weil das ist ja meistens recht unscharf. Aber lass mal das jetzt.
Nein, natürlich deswegen habe ich ja die ganzen, ja tatsächlich, deswegen habe ich ja die ganzen Daten ja bereitgestellt, groß gemacht und so, und das muss ich natürlich auch publizieren, damit das jeder nachvollziehen oder sich das reinziehen kann. Klar, natürlich, ne? Und aber was ich sagen wollte ist, das sah damals auch so aus, als ob eine kosmische Intelligenz Bezug nimmt auf die Kamera, also auf unser Gerät, unser Messgerät, unsere Augen, technischen Augen. Und markiert erstmal, wir wissen ganz genau, wo eure Kamera ausgerichtet ist, weil wir sind exakt in der Mitte erschienen. Und dann wissen wir auch ganz genau, also die Kamera, diese Mitternacht-Geschichte, ja. Also so interpretiere ich das, ne? Die Kamera von Gerhard war wahrscheinlich nicht so exakt eingestellt mit der Realzeit, sondern das war eine Kamera eingestellte Zeit, ne, von, die da läuft. Und exakt aber auf seiner Kamerazeit um Mitternacht, 00000, da kommt diese Erscheinung. Also es nimmt auch wieder Bezug auf die Kamera.
Und nachdem du eben vorher sagst, dass ihr nur bis 0 Uhr Zeit habt, also ja, ist natürlich eine Korrelation da, das stimmt. Jetzt vielleicht noch zum Abschluss für dich, Gerhard, dann bist du wieder frei für den Abend. Die Frage war ja, was ist jetzt das beeindruckendste Erlebnis oder das Interessanteste, das du mit Waldemar gehabt hast? Jetzt sind da ein paar genannt worden. Sag vielleicht noch einmal, was das für dich für eine Bedeutung hat, diese Vorfälle, die wir jetzt besprochen haben gerade.
Also du meinst im Kontext mit dem, was der Waldemar gesagt hat?
Ja.
Na, für mich ist es natürlich nach wie vor kaum nachvollziehbar, dass das, was der Waldemar gesagt hat, unbedingt auch zu dem geführt hat, was dann war, weil ich halte den Zufallscharakter und die Umstände, ich sehe das eben kritischer. Ich sage nicht, dass es nicht so ist, wie Waldemar das empfindet, aber für mich war das jetzt alles nicht so, dass ich sagen hätte, der Waldemar ist sowas, für mich jedenfalls sowas wie einer, wenn ich sage, komm, ich würde jetzt gerne ein paar UFOs aufnehmen, da ist die Kamera, mach. Also
naja, solche Menschen gibt es aber eigentlich. Es gab immer wieder mal, in New York gab es da mal in den 10er Jahren jemanden. Es gibt schon immer wieder Menschen, die quasi so angesagt sagen, so um 12 Uhr morgen am was weiß ich wo erscheinen unidentifizierte Objekte. Aber das ist wirklich sehr selten. Aber ich meine, die Frage ist halt irgendwie, und der bist du, kommt mir vor ausgewichen, Waldemar, aber vielleicht ist das auch nur mein Eindruck. Die Frage ist für mich trotzdem, wie oft wünschst du dir sowas und es passiert nichts? Kannst du die beantworten oder nicht?
Nee, weil ich
das Warum nicht ständig,
ja, weil ich das nicht ständig mache, erstens.
Ja, aber dann musst du, musst doch sagen können, es muss, nein, das verstehe ich nicht. Du wünschst dir was und es passiert nichts. Ist das schon mal vorgekommen? Fragen wir so herum.
Ja, natürlich kommt das ja, schon okay. vor.
Kannst du ja. ungefähr eine prozentuelle Verteilung angeben?
Nein, kann ich nicht sagen, weil ich nicht ständig sowas mache und auch nicht ständig irgendwelche Protokollierung mache. Aber ich kann Folgendes sagen. Das ist auch wieder so ein Ding. Eine schöne UFO-Erscheinung, das ist übrigens die Folge Nummer 1 auf Gerhards Kanal, das muss man aber auch erwähnen. Folge Nummer 1 UFO Why Not, glaube ich, oder wie heißt es, Gerhard? Diese Erscheinung bei dir, bei
UFO in Moor. Why Not, ja. UFO Why Not heißt diese Serie.
Und das genau. ist die Folge. Und das ist nämlich ein schönes UFO, was bei Gerhard erscheint und ich sehe das in folgendem Zusammenhang. Ich habe damals dieses Blitzer, ne, Blitzer habe ich gesagt, weswegen ich die verfolgt habe und nachdem wir aus Polen gekommen sind und ich dachte, oh, jetzt sind die Blitzer auch in Köln, ne, und habe mit Gerhard darüber kommuniziert und meinte Gerhard, ja, wenn du hier einen Beweis mir lieferst, dass die reagieren, dann werde ich bereit, darüber nachzudenken, ob das vielleicht wahr ist. Ja? Und da dachte ich, wow, geil. Das mache ich. Und dann habe ich ein Experiment gemacht und da, weil ich Blitzer sozusagen quasi mich interessierten und diese Blitzreaktion da war, bin ich auf meine Balkonkamera hochgehalten und dann kommuniziert und gesagt, bitte ein Blitzer für Gerhard, ne, als Beweis und filme und schließe die Aufnahme ab. Ich mache sie auf meinen Computer, gucke an und baff, ein schöner blauer Blitzer. So, das habe ich Gerhard geschickt. Ein bisschen witzig verpackt, von wegen, Gerhard, hier hast du einen Brief, ich bin nur der Postbote, die Nachricht ist eigentlich für dich. Kannst du dich erinnern, Gerhard?
Ja, ja.
Ja, egal. Also nicht egal, sondern das war nur der Einstieg. Gerhard meinte dann natürlich, was Gerhard sagen würde, das ist ja unbedeutend, ich habe da nichts gesehen, das ist ja nur kurz, das ist nur so ein Blitzer. Stimmt's, Gerhard?
Das wäre meine Meinung.
Ja. Und ich war damals, ach du Scheiße, jetzt gibst du ihm so einen Beweis oder vielleicht einen Beweis. Gerhard sagt natürlich, ja, das reicht nicht. Und dann hat es bei mir so gedanklich gebrodelt, gekocht. Ich habe überlegt und dachte ich, ach, ist doch klar. Dann der Gerhard, dann bin ich auf dem Balkon und habe dann ein Gespräch geführt quasi und mit denen, also ich teile Gedanken, sage ich mal, mit den kosmischen. Ja, und habe dann gesagt, ja, ich bin schon wieder und ich weiß, es ist vielleicht viel verlangt, aber für Gerhard sind Blitzer zu wenig. Er braucht mehr, er braucht was Großes und länger. Ja, und dann kam dieses
Er UFO braucht bei was Gerhard. Großes und länger, also, aber okay. Gerhard.
Ja, ja, nee, aber was da passierte, Das kann Gerhard sagen, dass, oder beziehungsweise jeder kann das schauen. Das ist die Folge Nummer 1 von Gerhard. Das ist nämlich wie bei ihm, also nicht irgendwo im Neckar-Westheim oder irgendwo Landstadt, sondern bei ihm zu Hause mein UFO vorbeikommt und dann so schön winkt, wie ich sage. Weil ich da so ein besonderes Manöver mache.
Also Gerhard, was ist da deiner Meinung nach der Fall? Bildet sich der Waldemar das alles nur ein? Ist das alles nur Wunschdenken oder siehst du da teilweise schon, also siehst du überhaupt irgendeine Korrelation oder ist das für dich einfach nur leeres Geschwätz?
Oder was dazwischen?
Schwierig zu sagen. Es gab natürlich einige Situationen, wo wir über Tage sowas gemacht haben. Ich sag nur Knittelfeld. Da hat sich dann gar nichts getan, obwohl wir jeden Abend auf der Terrasse waren und der Waldemar sein Wünschstichprogramm gemacht hat.
Ah, Moment, war halt gar nichts. Gerhard, stopp, da muss ich aber kurz reingrätschen. Okay. Weißt du noch, Knittelfeld 2018, die erste UFO-Erscheinung in deiner Kamera überhaupt da? Diese schöne rote Dinger, die da über den Bergen direkt vor unserem Balkon aufgetaucht sind, kannst du dich erinnern?
2018?
Na, Knittelfeld, also, UFO.
Ja, gut, aber das waren doch, waren das
nicht? Ich habe damals gedacht, das ist ein Militärflugzeug. Ja. Und dann, aber, und du hast gesagt, nee, das und das nicht. Und dann habe ich alles ganz genau angeschaut und festgestellt, nee, ich habe da zu schnell geurteilt. Und das war kein Flugzeug. Und der Zusammenhang ist der, wir sind alle in Knittelfeld, erster Abend, mehrere Leute, Mario Rank und seine Freundin und so weiter und so fort. Dann die Idee, wir machen unser Gebet, also eine kleine Gruppe.
Ne, also wirklich Gebet, okay?
Ja, ich sag's mal. Also der David, Mario Rank, ich und die Freundin von ihm, also zu viert, sind wir dann hinters Haus gegangen, damit wir Ruhe haben. Weil die Jungs standen, die Wolfgang und Gerhard und war da noch jemand, weiß ich nicht, die standen da praktisch auf dem Balkon. Das war praktisch unser Kino in Knittelfeld, ja, unsere Aussicht und Kino in Knittelfeld. Und wir gehen in Stille hinters Haus meditieren, ja. Und dann haben wir auch vorher so eine Reinigung gemacht, blablabla. Und dann haben wir uns geeinigt, was wir rüberschicken als Nachricht. Also wieder dasselbe, wir sind eine kleine Gruppe. Wir sind in Knittelfeld, diese Richtung hier, also da ist unser Hauptbeobachtungspunkt und Kamerasausrichtung und bitte dort um eine Erscheinung, ja? So. Und dann war die Meditation zu Ende und wir haben Fehler gemacht. Und zwar, Fehler war der, dass wir direkt nach der Meditation hätten alle gehen, auf den Balkon gehen müssen und schauen sollen, was passiert. Hat aber keiner getan. Ich habe weiter gequatscht mit der Frau vom oder Freundin von Mario, weil das eine Heilerin ist und so weiter. Und wir haben uns dann noch viel länger unterhalten. Mario ist auf dem Balkon, hat sich mit Gerhard und Wolfgang unterhalten. Das kann man teilweise auf Überwachungsvideo sehen. Und keiner hat mitbekommen, dass nur, ich weiß jetzt nicht, 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, also irgendwie so in diesem Zeitraum nach dieser Meditation, da diese Objekte aufgetaucht sind. Und das war auch das einzige Mal, wo Objekte aufgetaucht sind. Gerhard, stimmt das? Kannst du dich noch an Aufnahmen erinnern? Also
ja, kannst du mich, die Aufnahmen habe ich ja ganz in der Kiste gehabt, das ist schon richtig. Aber die ganzen anderen Nächte hast du auch dein Zinnober gemacht und da ist nie was passiert.
Ja, Moment mal. Wir haben ja noch den Monitor da reingestellt mit dem Zeichen, aber das, die Nachricht habe ich... Die Nachricht habe ich doch beim ersten Abend geschickt. Die Meditation und die Absicht und das Ganze, das ist am ersten Abend rausgegangen und da braucht es nicht mehr. Das ist dann klar. Wir sind da, wir sind Forschergruppe, das ist unsere Beobachtungsrichtung und bitte manifestiert euch. Und 5 Minuten oder 3 Minuten oder was auch später war die erste und die einzige überzeugende UFO-Erscheinung. Und dann die ganzen Tage nicht mehr. Das heißt, es gab noch andere. Das ist ein unveröffentlichter Artikel, wo ich da Auswertung hatte, wo Wolfgang seine Anlage getestet hat. Wolfgang hat da so ein tolles Ding gehabt aus, ich glaube, 5 Kameras in so einem kleinen Gehäuse. Das nimmt 180 Grad vom Himmel auf und da gab es auch Erscheinungen. Aber weil es eine neue Technik ist und noch keine Erfahrung damit ist, muss man vorsichtig sein mit den Ergebnissen. Ja? Aber diese Kameras haben trotzdem mehrere Erscheinungen aufgenommen, wie solche Blitzer, und zwar ziemlich große Blitzer und sich bewegende Blitzer und irgendwelche bunten Objektchen, ja, und irgendwelche Aktionen zwischen Objekten, die sehr schnell flitzen und wieder zurückflitzen und dann plötzlich bleibt eins stehen und dann springt es woanders hin. Aber das sind Sachen, die ich hier in den Aufzeichnungen gesehen habe und ich, das habe ich in einen Artikel gepackt. Der ist leider nicht veröffentlicht worden, weil die Zeitung leider dann irgendwie ja, eingestellt wurde und bla bla. Und, aber Gerhard und die Teilnehmer, an denen habe ich das rübergeschickt, ne?
Du musst also dann wieder näher ans Mikro. Und jetzt, also ja. Noch einmal, ich versuche es nochmal, Gerhard. Und wie gesagt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, noch einen Skype-Anruf zu machen. Dann könnt ihr noch einmal mit beiden sprechen, falls da irgendwie eine Frage existiert oder auch nicht. So, Gerhard, und jetzt aber mal ohne reingrätschen, Waldemar. Jetzt ja. Zum einen, okay, da gibt's Erinnerungslücken, seien wir uns ehrlich. Und gut, ist halt dann schwierig. Aber was ist jetzt dein Resümee? Also ungeschminkt. Ihr kennt euch ja gut und sag einfach ganz ehrlich, was hältst du jetzt von den Gebeten des Waldemars?
Also ich kann keinen festen Zusammenhang feststellen zwischen dem, was er sich wünscht und was dann kommt.
Überhaupt keinen?
Also, naja, wir haben ja so Fälle gehabt, die grenzwertig sind, na klar. Aber für mich zählt es erst, wenn man sich darauf verlassen kann.
Wenn er jedes Mal, wenn er sich was wünscht, was kommt. Aber das ist ja,
jedes
das war
Mal,
ja auch komisch.
Aber das ist ja so, dass der Waldemar, ich habe es ja vorher schon erwähnt, sich immer was wünscht. Und wenn dann was kommt,
sein will. Das ja, ist, auf das ich vorher hinaus wollte, aber der Waldemar will da irgendwie, keine Ahnung, ist egal.
Er sieht es halt anders, ja. Kann ja auch sein, weil er das subjektiv anders sieht. Aber für uns war das immer so, Waldemar, wenn wir sind, der wünscht sich immer irgendwas. Das ist ja auch okay so.
Nein, also nicht irgendwas. Also es ist eine Kombination.
Naja. Ja, das kommt mir aber auch vor. Also ich weiß jetzt nicht, ja, ich versuche mir da ein ganz neutrales Bild zu machen, ja. Und auf der einen Seite ist da der Waldemar, der ist sehr enthusiastisch, vielleicht teilweise bisschen zu enthusiastisch oder vielleicht interpretiert er auch was rein in manche Dinge und vor allem er weigert sich da irgendwie statistisch sich das anzuschauen, weiß ich nicht genau warum.
Nein,
und auf
nein,
doch
nein,
tust ich, du ich, und auf warte, Moment, nein, nein, warte, warte und auf der anderen Seite Fakten, ist da der Gerhard.
Da muss ich aber reingrätschen, ich habe meine Statistik in den Ergebnissen. Ich habe hier eine ganze Liste von Ereignissen und so weiter. Über was
nicht passiert. Du hast keine Statistik, ich habe dich gefragt, wie oft passiert nichts, wenn du dir was herbei wünschst und darauf habe ich keine Antwort bekommen. Also du hast kein
ich denn das feststellen?
Ja, also, indem du ganz einfach eine Strichliste führst. Und auf der anderen Seite ist der Gerhard, der ein bisschen, ich sage mal, du bist da wieder, also dann erinnerst dich wieder an die Hälfte nicht und dann sind da, finde ich, schon Dinge, die jetzt der Waldemar schildert, denen du jetzt auch nicht widersprichst, wie zum Beispiel, wo eben diese eine Episode da, wo also die Blitze und so weiter aufgetaucht sind, die schon mit dem korrelieren, was sich der Waldemar da gewünscht hat. Aber wo ist da jetzt?
Jetzt müssen, aber weil wir laufen vielleicht in die falsche Richtung, aber weil die Blitzer, das ist ja nur Beginn und was.
Aber Kleines ich habe jetzt einen Gerhard gefragt. Warte, Waldemar, jetzt lassen wir einen Gerhard reden. Nein, jetzt redet der Gerhard. Also, okay,
dann sag ich mal was zu den Blitzern, ja. Von denen der Waldemar redet. Das ist wirklich ein Phänomen. Das ist jetzt völlig unabhängig davon, dass der Waldemar sich das wünscht oder nicht. Sowas habe ich immer mal wieder auf der Kamera. Also ich würde mal sagen, bestimmt, wenn eine Kamera läuft, jede Nacht einmal. Ich habe das mit verschiedensten Kameras. Und manche Blitzer, also das ist wirklich so, wenn man mit dem Auge guckt, dann ist es ja, wie wenn da einer kurz eine Lampe anmacht und wieder ausgeht. Also völlig mysteriös. Am Anfang haben wir gedacht, okay, das sind vielleicht Sternschnuppen oder sowas, wo man in einem falschen Winkel sieht, die direkt auf einen zufliegen oder sowas. Aber ich hab solche Blitzer dann auch mit der Alpha 7S aufgenommen, die sehr lichtempfindlich ist. Und da sieht man auch die Phasen, wo man nicht mit dem Auge sieht. Das ist so, da fliegt ein kleines, unbeleuchtetes Pünktchen, würde ich mal sagen, oder sagen wir Objekt oder was immer das ist, fliegt an und dann wird es einmal hell und dann wird es wieder so normal dunkel, wie es war. Also
Ja, das klingt nach einem Iridium-Flair.
Nein, also, nein, Iridium, das sind Millisekunden. Iridium dauert mehrere Sekunden, okay. Und Blitzer Millisekunden.
Aha, okay.
Also Iridium ist es nicht. Also daraufhin habe ich das natürlich geprüft. Mhm. Ich habe auch schon oft Iridium aufgenommen. Die stellen sich anders dar. Nee, es ist wirklich ein Mysterium. Keine Ahnung, was das ist. Das wissen wir alle nicht, was dies. Man nennt sie halt Blitzer, weil sie einmal aufblitzen. Aber durch die Kamera habe ich gesehen, das ist nur ein Teil der Wahrheit. In Wirklichkeit ist das ein unbeleuchtetes Etwas, sage ich mal, wo kurz aufblitzt und dann unbeleuchtet weiterfliegt und dann ist es weg. Aber was es ist, kann ich nicht sagen.
Aber die Korrelation, sie, also ganz sicher, so ganz eindeutig ist deine Aussage da jetzt aber auch nicht, Gerhard. Sehe ich das richtig?
Naja,
was jetzt die Korrelation nämlich anbelangt zwischen Waldemars Wünschen, Waldemars Gebeten, wie immer man das jetzt nennen möchte. Und ich will mich da jetzt überhaupt nicht drüber lustig machen oder irgend sowas. Ich finde es sehr spannend, das Ganze, sonst würde ich die Sendung gerne machen. Ja? Also Waldemar bitte nicht falsch verstehen, natürlich.
Nein, ist alles gut.
Aber siehst du da jetzt eine Korrelation oder nicht?
Naja, Gerhard. Also 90% der Dinge, die der Waldemar dann bei seinen Gebeten, wenn er die anwendet, sind halt Blitzer. Und die anderen Sachen, über die haben wir ja gesprochen, das sind halt keine Blitzer. Ja, die fallen etwas aus dem Rahmen, zugegeben. Aber die restlichen sind halt Blitzer. Und wie gesagt, ich wollte nur damit sagen, dass Blitzer, so selten sie sind, aber trotzdem nichts Ungewöhnliches. Sie kommen öfters vor.
Okay, also Korrelation, ja oder nein?
Zu was?
Zwischen Waldemars Wünschen und dem, was dann passiert.
Kann ich mir nicht vorstellen, sorry.
Ist für mich völlig kannst du dir nicht vorstellen, oder es geht ja nicht darum, was du dir vorstellen kannst, sondern das, was passiert ist.
Nein, ich kann vorstellen, sag mal so, Tarek, grundsätzlich glaube ich, dass es sicher Menschen gibt, die sowas zustande bringen. Aber ich kenne keinen. Und der Waldemar glaubt es von sich, kann er glauben, für mich sind die Beweise zu wenig.
Was wäre für dich ein Beweis? Was müsste passieren, dass du sagst, ja, der Waldemar ist ein UFO-Herbeiwünscher?
Ja, gut. Wenn das mehr als nur einmal vorkommt und ja, nicht so
eher zufällig. Aber es ist ja ein paar Mal jetzt. Also wir haben jetzt mindestens zwei oder drei Dinge genannt.
Wir reden jetzt über Jahre. Das darf man nicht vergessen.
Also in dann definieren wir es. In welchem Zeitraum muss es vorkommen, mit welcher Häufigkeit, dass du sagst, ja, der Waldemar kann das. Also
wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Waldemar, bitte, heute ist Freitag. Ich hätte gern am Sonntag zwischen 22 Uhr und 2 Uhr nachts hier über Mont ein Objekt, was einen Haken schlägt. Und am Mittwoch zwischen im selben Zeitraum nochmal. Und dann fängt er an, seine Gebetsmühle zu machen. Und dann kommt es, dann muss ich sagen, das ist mehr als Zufall.
Ja, würde ich auch sagen. Das wäre schön.
Aber ja, so ja eben. Aber hat es schon mal so geklappt? Nee, ich kann mich nicht erinnern.
Nee, wir haben mal mit dieser Schleife da, aber ich weiß nicht, ob dich das wirklich da, aber wir haben davon gesprochen und da ist aber nichts passiert. Nur, was ich auch sagen will, ist zu diesen Blitzern, wir haben Videos und es gibt Aussagen von vielen Zeugen und sogar von Piloten. Sie fliegen da oben, sehen, dass da ein Objekt auf der Stelle steht, plötzlich blitzt es und ist weg. Oder ja, ein gut, Pilot
aber,
fliegt.
Aber wir wissen nicht, ob wir dasselbe sehen, wie die Piloten da gesehen haben.
Natürlich das nicht, ja aber, ich will nur sagen, dieses Blitzen, das ist eine Art und Weise, wie Objekte in unseren Raum springen oder von Stelle zu Stelle springen.
Ja,
das
aber die Beispiele, die ihr vorher genannt habt, da hat sich ein Objekt bewegt, war zuerst nicht beleuchtet und das hat dann aufgeblitzt, hat ja da Gerhard gesagt. Stritzi schreibt UFO-Lieferando featuring Waldemar. ja. wäre schön. Also, aber gut, du hast es jetzt quasi definiert, also quasi in einem Zeitraum von ein paar Stunden, an einem bestimmten Tag, soll dann ein Objekt, das jetzt eine Bewegung macht, die mit normaler Physik nicht erklärbar ist, erscheinen und das vorhersagbar, nur einmal oder wie oft muss das passieren, damit du überzeugt bist?
Zum Beispiel an zwei Tagen, ein Tag lang, da hätte ich gerne einen Zickzackflug.
Okay, das ist einmal ein Zickzack, also quasi zwei definierte Bahnen an zwei verschiedenen Tagen.
Zweimal ein Zickzackflug, einmal, sagen wir mal, an einem Samstag und dann am darauffolgenden Mittwoch immer zwischen 22 und 2 Uhr.
Okay, das heißt zweimal hintereinander zu vorhergesagten Tagen und dann, und dann bist du überzeugt. Also Weidemann, also dann machst du es doch.
Das wirst du ja beschriftlich haben, damit ich da genau weiß, was da gemeint ist.
Aber wir haben es jetzt auf Band, das bleibt für immer im Archiv, für alle Zeit.
Ich muss jetzt aber was fragen, und zwar haben wir von dieser metallischen Flugscheibe, die hier bei mir im Park nach dem Gespräch von Ilo Brandt von Ludwinger gesprochen, aber ich meine im Vorgespräch schon, nur ich habe jetzt, weil wir heute schon darüber gesprochen haben, im Vorgespräch, weiß ich nicht, war das in der Sendung oder haben wir nicht das erwähnt?
Nein, nee, ne? Darüber haben wir jetzt in der Sendung nicht gesprochen. Nein.
Genau, weil das ist nämlich das Wichtigste. Weil die ganzen
dann
Blitzer,
das ist ja nur Spiel. Ja.
Das ist ja nur Spielkram. Das ist ja nur, so beginnt man und so kann man Aufmerksamkeit üben und anfangen. Aber wenn eine metallische Scheibe auftaucht und sich manifestiert, und zwar in einem Zusammenhang, dann ist das, und zwar am Tag und von mehreren Leuten gesehen, dann ist es kein, man weiß es nicht, was es ist, sondern die Zeugen, also das, was hier passiert ist, war Folgendes. Ich habe mit dem Ilo Brandt von Ludwiger öfter darüber gesprochen, über diese Blitzer oder Erscheinung oder Kommunikation oder Nicht-Kommunikation, Selbsttäuschung oder ist es ein Phänomen des Bewusstseins oder sind das überirdische oder außerirdische?
Vorhin kam ja auch die interessante Frage, also quasi paraphrasiert, mit wem haben Sie es da zu tun, Herr Czarnecki?
Genau, das ist eine Frage. Ich zeichne auch die Gespräche.
Gute Frage,
Gespräche auf. Ich habe auch mit Ilo Brandt von Ludwiger gesprochen, beziehungsweise ihm gesagt, ich werde die Gespräche aufzeichnen und so weiter, um zu dokumentieren und zu sehen, was passiert. Ja. Auf jeden Fall war Folgendes. Damals erstellte die Frage, ja, mit wem haben Sie es zu tun? Dann passierte am selben Tag, ich wollte ihm so ein Video rüberschicken. Das war eigentlich, ist egal, was der Inhalt war. Auf jeden Fall wollte ich ein kleines Video rüberschicken, musste es klein konvertieren. Habe es konvertiert und dann habe ich festgestellt, auch die ist ja aber plötzlich nicht statt, die sollte 3 Megabyte haben und die hat 4 Gigabyte. Ja. Und dachte ich, was ist das denn? Das ist doch irgendwie, da muss ein Fehler sein. Und dann habe ich genau geguckt und festgestellt, Änderungsdatum 14.04.3036. Ich dachte, was ist das für ein Datum? Also ich weiß nicht, ob das jetzt das exakte Datum ist, aber ich habe es aber dokumentiert und Screenshot. Dann habe ich sofort im Internet gegoogelt nach diesem Datum und es hat sich herausgestellt, es ist ein Ostermontag in der Zukunft. Also, und da war die Frage von Ludwig, mit wem kommunizieren Sie? Und ich musste sofort an meine erste Erscheinung, hallo, ich möchte wissen, seid ihr da, könnt ihr erscheinen? Und boff, Ostermontag gibt es die erste Lichterscheinung, gleich zweifach. Und dann nach dem Gespräch mit Ludwiger gibt es einen seltsamen Fehler in der Konvertierung mit dem Hinweis, hey, erinnerst du dich an Ostermontag, weil nur in der Zukunft? Da dachte ich, wow, das ist aber seltsam. Ich habe ihn sofort angerufen. So. Aber das ist nur ein Vorspiel. Und dann, als Herr Ludwiger sagte, ja, in der Nacht nur Lichter, da kann man ja sich nie sicher sein, was es ist. Und das sind immer nur UAPs und Lichter und gibt's. Ja. Und er meinte, wir brauchen Beweise. Und dann habe ich darüber nachgedacht und er sagte, ja, alles klar. Ich muss ja auch am Tag schauen und gucken und so ein Experiment machen, beziehungsweise nichts Experiment, sondern damals habe ich beschlossen, um ein Statement zu erbitten von diesen kosmischen. Ich erbitte im Namen von mir und vom Herrn Ludwiger und vielen UFO-Forschern, die sich mit der Frage beschäftigen, mit wem kann man da kommunizieren oder wer kommuniziert mit uns, ja? Weil ich habe das damals auch begründet, dass Herr von Ludwiger glaubt, dass es eher so überirdische oder Bewusstseinsphänomene sind, die da so diese Effekte hervorrufen. Und nicht Außerirdische, die physisch sind, von anderen Planeten kommen und in einem technischen, metallischen Flugobjekt hier reagieren würden, ja. So, und diese Frage, dieses Problem habe ich damals kommuniziert und mitgeteilt, okay, ihr habt es mitbekommen in dem Gespräch, Herr von Ludwiger ist ein sehr wichtiger UFO-Forscher, ne? Und seine Meinung zählt. Und wie ist euer Statement dazu? ich werde gleich in den Park gehen mit der Kamera und ich werde schauen, ob ihr erscheint in metallischer Form. Und dann wäre das die Antwort. Und das wäre mega. Und das, da würde ich Gänsehaut kriegen. Da würde ich, ich weiß nicht, das ist so unvorstellbar, wenn das passieren würde. Keine Ahnung. Ne? Und dann gehe ich nach dem Gespräch zu meiner Mutter, esse da das Mittag, bin mit ihr, nehme meinen Hund und die Kamera mit, gehe in den Park, komme an die Stelle, sag dann quasi gedanklich, ja, ich bin jetzt da, ich komme jetzt langsam in den Park. Und dann sehe ich, dass an der Stelle, dass an einer Stelle, ja, die...
Welcher Park war das, fragt er.
Das ist hier bei mir, also praktisch hier in Seeberg, in Kölner Norden.
Okay.
Da habe ich festgestellt, da stehen Leute und die würden garantiert was gegen haben und mich vielleicht anmachen oder sonst was, wenn ich da mit der Kamera rumfummle. Also sie möchten bestimmt nicht gefilmt werden. Das war so eine Gruppe von Männern und so weiter. Und okay, da dachte ich mir, okay, scheiße, okay, Planänderung. Ich muss mich verstecken. Also ich habe da Fehler gemacht. Ich hätte einfach, egal, auf jeden Fall, ich bin dann, habe mich so hingestellt, dass sie mich nicht sehen, aber ich konnte auch den Himmel nicht sehen, wo ich hätte hinschauen wollen, wo es im Plan war, nach dem Statement zu gucken. Ja, aber ich habe das damals nicht gewusst. Mir war das nicht bewusst. Ja, und ich habe da praktisch mit dem Rücken zu der Stelle, wo ich mein Statement erwaschen habe, habe ich in die falsche Richtung guckend Fotos gemacht, geschaut und festgestellt, nee, da ist nichts. Aber wie gesagt, das war mir unbewusst, dass das wichtig ist. Bin dann 20, 30 Meter weitergegangen. Mein Hund muss da pinkeln, bleibt da stehen und plötzlich höre ich, wie jemand Ufer, Ufer, Ufer ruft. Ne? Und ich dachte, da will mich jemand veräppeln oder was? Und dann bin ich so langsam weitergegangen, bis ich dann die Leutchen da gesehen habe und habe gesehen, dass da, weil von da kam dieser Ruf, dass da einer zum Himmel zeigt und sich plötzlich so ganz wild irgendwie umschaut und dann sieht er mich, winkt zu mir und zeigt zum Himmel und sagt, oh, guck mal, Ufer, Ufer! Ja? Und ich dachte, was ist das denn? Die verarschen mich oder was? Und dann bin ich da hingegangen und hab die Kamera dann so quasi, dachte ich, ich mache die Aufnahme und nehme zumindest das, was die quatschen, ja, was die reden, was sie erzählen, nehme ich auf, weil das wird Probleme mit Kamera geben, ja. Und dann bin ich da angekommen und habe die gefragt, ja, was wollt ihr mich veräppeln oder was? Da war nur, also das waren mehrere Leute, sechs Leute, die kannte ich nicht. Das ist irgendwie eine Gruppe von jungen Männern, gemischten Alters zwischen, keine Ahnung, 25 bis 40. Und einen kannte ich vom Sehen, ja, weil der öfter...
Was haben Sie denn gesehen? Kommen wir zum Punkt. Ist ja wurscht jetzt, ja. Wer da war.
Genau. Und der Erste sagte, er hätte zum Himmel geschaut und hatte gesehen, da steht eine metallische Scheibe. Hat er zu den anderen gesagt, guckt mal, UFO. Und die anderen haben gedacht, der verarscht, die haben aber hingeschaut und die haben auch diese Scheibe gesehen. Und der eine, von dem ich die Aufnahme, also die Aussage aufgenommen hatte, weil da gab es auch Probleme mit der Kamera, ich habe nicht richtig Aufnahme, wie auch immer, auf jeden Fall eine Aussage habe ich von dem aufgenommen, wo er sagt, und als ich zum Himmel schaute, da habe ich gesehen, dass da eine komische, ovale, runde Scheibe, so ein Objekt schwebt und als ihm das Lachen vergangen ist, war es weg. Und ich meinte, wie meinst du, war es weg? Ist es weggeflogen, was? Nein, das war einfach weg. Da habe ich ihn gefragt, wie weg? Wie ausgeknipst. Ja? Und das war am Tag. Mehrere Leute sehen, dass an der Stelle, wo ich ein Statement als Antwort, ein Statement für Herrn Ludwiger und mich und viele Forscher erwartet hätte, wenn es so, also von der anderen Seite von Intelligenzen, ja, wo ich das erwartet hätte, da sehen Sie diese Scheibe, die nicht vorbeigeflogen sind, sondern die stand dort an dieser Stelle und als die Leute sie gesehen haben, nach ein paar Sekunden, hat sich ausgeknipst und es war kein Wegfliegen, sondern ausgeknipst und war weg. So. Das war kein kleiner Blitzer, sondern die haben beschrieben, das war ein Objekt so groß wie ein Flugzeug.
Und das hast aber nicht du selbst gesehen, sondern...
Das habe ich nicht gesehen.
Aber die anderen haben das gesehen und dir beschrieben.
Diese Gruppe hat das gesehen.
Und das war genauso wie du dir das vorher irgendwie vorgestellt hast oder so.
Das ist nicht vorgestellt, das war eine Frage an die kosmischen Intelligenzen, ob es stimmt, dass physische Wesen in metallischen Objekten mit uns kommunizieren.
Und weil dann tatsächlich passiert das. Das ist schon interessant. Gerhard, ich glaube, du hast gegähnt. Langweilig das völlig?
Tatsächlich? Nein.
Ja, zumindest hat sich so angehört und manche haben das jetzt auch mir unterstellt. Nein, ich habe nicht gegähnt.
Es ist einfach schon spät für Gerhard.
Ah ja, ist fast spät. Also Gerhard, wir sind fast fertig. Jetzt nur noch quasi der Schlussstrich. Wie schaut's da jetzt aus? Hat das für dich irgendeine Relevanz? Weil ich finde es schon interessant, wenn er da jetzt rausgeht, mit Herrn von Ludwiger gerade telefoniert und sich denkt, ja, genau diese Frage stellt, gibt's da diese metallischen Objekte und dann quasi zumindest Zeuge wird, wie immer Zeuge wird von so einem metallischen Objekt, ist halt indirekt, aber.
Für mich ist das, was es für dich auch ist und für jeden Zuhörer ist eine Geschichte.
Es sind alles nur Geschichten, ne? Also ja. auch deine Erlebnisse in Caneto sind hauptsächlich Geschichten.
Ja, aber da gibt es auch Aufnahmen dazu. Das sind nicht nur Geschichten.
Ja, okay. Aber
da ist schon Fleisch dran.
Ja, glaubst du, der Waldemar lügt oder was?
Nein.
Ja, aber was dann?
Aber ich.
Ich meine, dieser andere Mann hat einfach dieses Objekt gesehen und es genauso beschrieben.
Eine ganze Gruppe.
Ja.
Ist das nicht interessant? Findest du das nicht interessant?
Ich will das ja gar nicht in Frage stellen. Aber wenn die kosmischen Intelligenzen so intelligent sind und so mächtig und so interessiert, wie der Waldemar das voraussetzt, warum zeigen die sich nicht dann ihm, wie er das gewünscht hat? Warum zeigen sie sich ein paar Pseudodealern oder was das waren? Wo ist
ja,
da
Moment.
Das?
Moment. In meine Gedanken, ja, in die Gedanken.
Wem also, sollen sie sich sonst zeigen? Hofräten und Doktoren?
Nein, aber die haben ja kein Interesse dran. Der Waldemar war derjenige, der aktiv daran Interesse hat und das versucht hat.
Ja, ist ja noch schräger, aber das macht es ja nur noch schräger,
Moment,
oder?
Moment. Jetzt muss ich aber noch was sagen. Ich habe mehrere Fehler gemacht. Ich habe im Laufe meiner Jahre die Erfahrung gemacht, wenn man etwas kommuniziert, dann muss man sich strikt an das Gedachte, an den Plan halten. Verändert man irgendwas, dann verändert man die Wahrscheinlichkeiten, dass die dazu führen, dass man nicht diese Erscheinung sieht. Ja, man macht Fehler. Man verändert ungünstig die Wahrscheinlichkeiten. Und meine Fehler waren die, ich bin nicht an die Stelle weitergegangen, wo ich hätte tatsächlich dastehen sollen und gucken sollen, wie ich das vorhatte. Sondern ich habe mich abhalten lassen.
Das verstehe ich ja. Ich verstehe deine Situation. Aber
weil,
für mich.
Warte mal, ganz kurz. Wenn ich das gemacht hätte und die Kamera da hochgehalten hätte, so Video, und einfach gestanden hätte, natürlich ist jetzt die Frage, wären sie auch erschienen oder nicht. Aber es war alles innerhalb von 3 Minuten. Alles im Zeitraum, in einem Zeitfenster von 3 Minuten. Und ich hätte da 5 Minuten filmen können, stehen, nur ich bin nicht 20 Meter weiter gegangen, weil mir das nicht bewusst war damals, wie wichtig das sein kann. Und meine Erkenntnis war auch aus diesen Dingen, oft machen wir Experimente, sehen keine
UFOs. Es ist so viel besser, wenn du nah ans Mikro gehst, das ist unglaublich.
Ja.
Aber du bleibst nicht dran.
Ja, also das rutscht ab. Also es ist einfach oft der Fehler, dass wir nicht sehen, dass es zur Erscheinung kam, aber die aufgestellten Kameras, die dokumentieren das. Viel besser wäre es, wenn wir irgendwie auch gesehen hätten und dann live ein Fernglas genommen hätten und eine Zoom-Kamera und rangezoomt und so weiter. Aber das ist, da muss man trainiert sein. Das muss ein eingespieltes Team sein. Man muss aufmerksam die ganze Zeit und kommunizieren schnell und so weiter und so fort. Und das ist nichts für nebenbei und so weiter, ja? Also wenn man sowas macht. Und aufgrund dieser Fehler kommt es dann halt eben zu den Situationen, und das habe ich jetzt daraus gelernt, und das ist super, wenn man Gerhards Kameraüberwachungssysteme aufstellt, dann hat man dafür vorgesorgt, dass Erscheinungen aufgenommen werden können. Ja, und wenn die dann aufgenommen werden, dann haben wir die Aufnahmen und können analysieren. Und wenn es Korrelation gibt zu Kamera, zum Gesagten, zum Plan, zu Farben, zu Art und Weise, wie es fliegen soll, ja, dann sind das die Beweise für eine Kommunikation und Interaktion oder Aktion. Ich will jetzt aber nicht sagen, das sind jetzt irgendwelche Aliens, ich habe auch keine Ahnung. Aber als diese metallische Scheibe hier erschienen ist, ja, ich halte es für unwahrscheinlich und ich glaube es nicht, dass ich irgendwie eine metallische Scheibe manifestieren kann, weil ich das mir wünsche, sondern ich glaube eher an eine Kommunikation durch Bewusstsein, durch das universelle Prinzip oder Mittel, nämlich Gedanken, was jedes denkende Wesen, egal aus welchem Planeten oder Ebene, das macht ein Wesen aus, dass man denkt, dass man empfindet, dass man wahrnimmt und eine Intelligenz hat auch die Eigenschaft, dass sie kommunizieren und sich austauschen will. Das ist ein kosmische Prinzipien. Jedes Wesen, was intelligent wird, diese Prinzipien kennen. Ja? Und nur weil wir auf der Erde so rückschrittlich sind und unterentwickelt und unterbelichtet sind und unsere Weltsicht praktisch so begrenzt ist, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Ne? Das ist, und deswegen glaube ich, dass es möglich ist und wahrscheinlich, und das ist überhaupt der beste Weg, mit per Gedanken mit jemand zu kommunizieren. Ob das Verstorbene sind, ob man Geister, außerirdische Wesen, Gott, wir beten zu Engeln, zu Gott, das sind Gedanken. Weil wenn man sich fragt, wer wir sind, was wir sind denkende, intelligente Wesen, die ein Bewusstsein sind, nicht haben, sondern sind. Wir sind Bewusstsein, wir sind unsere Gedanken, wir sind das, was wir glauben. Und wenn wir etwas glauben, dann wird sich das, was wir glauben, uns zeigen, manifestieren. Weil ich da meine Schritte mache und die Wahrscheinlichkeiten dahin verändere. Aber wenn jemand nicht glaubt, dass etwas klappt, dann wird auch keine Energie da reinsetzen, wird auch nichts dafür machen. Und ein schönes Beispiel ist, ich weiß, ich rede jetzt wieder viel, das war dieses schöne Beispiel, wo wir aus der Rückfahrt aus Polen von der polnischen UFO-Welle waren, wo wir mit Gerhard einen Geheimplan ausgehäckelt haben, quasi, dass wir nicht direkt nach Deutschland zurückkehren, sondern noch einen Tag zu Rafał Nowicki fahren wollen, um noch eine UFO-Watching nach in Kamionek zu machen, wo es eben zu diesen Erscheinungen kam, ja. Und wir haben aber Wolfgang nicht eingeweiht, weil der hatte ein extra Zimmer. Und am nächsten Morgen, als wir schon unterwegs waren, haben wir ihm das im Auto erzählt. Und Wolfgang, hallo, grüß dich, Wolfgang, ne, du wirst dich erinnern. Und haben wir gestern sogar drüber gesprochen. Er meinte, nee, noch einen Tag in Polen, ich habe keinen Bock, lass uns nach Hause fahren. So, und in dem Moment haben wir die Wahrscheinlichkeit ungünstig verändert, unwissend, ja, und sind nicht dahin gefahren. Aber was dann nicht unsere Erfahrung war und was wir nicht erlebt haben, ist Folgendes. An dem Abend, wenn wir uns dafür entschieden hätten, dorthin zu fahren und wir wären da in Kamionek, da in dieser Stelle und hätten unser UFO-Watching gehabt, dann hätten wir wahrscheinlich folgende Sichtung gehabt. Also eine Frau hat genau an dem Abend beobachtet, wie eine orange pulsierende Lichtkugel, die sie mit dem Teleskop, mit dem Fernglas und mit bloßem Auge gesehen hat, an so einem Wasserturm gestanden hat. Also und dann ist aus diesem Objekt ein ellipsenartiges Objekt rausgeflogen, machte dann ein kurzes Manöver, ist wieder rein, dann ist die Kugel aufgeleuchtet und dann ging es nur wusch und war weggeflogen. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Ich habe am Tag zuvor mich mit Wolfgang unterhalten, am letzten Watching-Tag, was denn da, Gerhard, wo dieser Flugplatz war, ne? Kannst dich erinnern, ne? Ja. Und mit dem Wolfgang mich
lass unterhalten. Lass mal den Gerhard dann bald wieder mal. Also jetzt kommen wir mal zum Schluss.
Ich sage, damit es Zusammenhang gibt. Und habe den Wolfgang gefragt, Wolfgang, was wäre denn für dich ein Beweis? Und Wolfgang meinte, ja, da nichts, was gerade ausfliegt und so weiter. Er hätte am liebsten etwas, wo man sieht, es ist zum Beispiel ein Objekt, eine Kugel, und dann fliegt etwas aus ihm raus, macht irgendwelche Manöver, und dann fliegt es auf eine unglückliche Weise, also weg. Und das ist doch genau das da passiert.
Gerhard, deine Schlussgedanken.
Okay.
Ich muss das sagen, aber jetzt ist
es komplett.
Als UFO-Forscher hat man immer das Problem. Und zwar, es gibt zwei Hauptsätze der UFO-Forschung. Der erste Hauptsatz der UFO-Forschung heißt, ach, wo der UFO-Forscher ist, gibt es keine UFOs. Und der zweite Hauptsatz ist, wenn doch, kommt er wie immer zu spät. Und so verhält sich das da auch. Wären wir jetzt nach nicht heimgefahren, sondern wir wären dorthin gefahren, wer sagt das denn? Das passiert wäre von dem, was der Waldemar gesprochen hat. Wahrscheinlich wäre das ganz bestimmt nicht passiert und wir hätten uns wieder tödlich gelangweilt.
Ja, ihr braucht ja nur mich mitnehmen. Das ist die Garantie, dass ihr nichts sehen werdet.
Ja, übrigens, da brauchen wir dich nicht. Da erlange ich mir selber.
Okay, ja. Sehr gut.
Wir sind, was wir glauben. Und was wir erwarten, das bekommen wir.
Das heißt, Gerhard, ja.
Das kann man so sehen, das kann man auch anders sehen.
Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ich sage auch nicht, ich habe jetzt die Lösung gefunden.
Aber der Punkt ist ganz einfach, Gerhard, also wenn ich das jetzt zusammenfassen darf, du bist noch nicht überzeugt, vielleicht schafft es der Weinemeier mal.
Noch bin ich überzeugt von was?
Aber du bist noch nicht davon überzeugt, dass Waldemar jetzt wirklich da...
Es geht nicht um mich. Es geht allgemein um die Kommunikation, ob man kommunizieren kann und ob jemand
reagieren
kann.
Die allgemein, das hältst du ja für möglich, oder?
Grundsätzlich halte ich das für möglich, sonst würde ich mit Waldemars Wort verbieten. Natürlich halte ich das grundsätzlich für möglich. Aber der Waldemar hat mir noch keinen für mich schlüssigen Beweis erbracht, dass er dazu... Zumindest im Zusammenhang.
Und sonst kennst du jetzt auch persönlich niemanden. Aber es gibt ja, geschichtlich gibt es ja Personen, die sowas immer wieder mal geschafft haben. Ne? Aber
Waldemar, du weißt doch, wir waren doch mal in Bayern bei so verrückten Haufen.
Ja, das Haus, Dingsmuster.
Das war so eine Gruppe, die, da haben wir uns angemeldet. Die haben gesagt, ja, die Aliens sind einverstanden, dass wir filmen und so weiter. Dann waren wir dort, dann haben die ihre Gebet gemacht. Das war so eine Schamanengruppe oder irgendwas, ja, ihre Gebetsstunde gehabt. Und dann sind sie rausgekommen und wir sagen, ja, war nichts. War gar nichts da, wir haben nichts gefilmt. Ja, wir wären noch nicht reif gewesen. Und da muss ich sagen, dann haben sie gesagt, freilich, wir waren nicht reif dafür.
Ja, das verstehe
ich
aber.
Und da kriegt ihr natürlich einen Hals, wenn es sowas hier Geld da fährst nach Bayern, hast einen riesen Aufwand. Du warst doch selber dabei, Waldemar.
Ja, nee, die meinten nicht, die wissen nicht reif, sondern wir wären, also die sagten, sie haben eine Nachricht für die, was haben die gesagt, Ungläubigen und nicht Ungläubigen, sie haben ein anderes Wort benutzt.
Egal wie, das war auf
jeden Fall. Für die Skeptiker, ja, dass wir doch bitte ein bisschen offener werden sollten.
Das ist doch Blödsinn. Bin ich nicht offen, wenn ich dorthin fahre und sage, ich baue unter viel Aufwand meine Anlage auf, macht. Ja, wie offen kann man denn sein?
Finde ich auch, ja. So offen, richtig. Sie es erwarten können, ja.
Ja, also man muss zu sagen, damals wir hatten so ein Pech, es gab so ein scheiß Wetter da. Wir haben draußen gestanden, haben uns in den Arsch abgefahren.
UFOs können dann jetzt nicht bei Schlechtwetter fliegen, oder wie?
Genau, außerdem war das abgelegen, die Wiese war, es war eine Riesenwiese hinterm Haus, wo wir gesagt haben, da hätten wir es gern, weil wir die Kameras drauf richten. Und es war arschkalt, es war... Minusgrade, wir haben uns den Arsch abgefroren und keine UFO.
Und es hat geregnet.
Das ist ja wurscht.
Und dann kommt die Gruppe raus und erzählt so einen Stuss. Da denke ich, für was der ganze Aufwand? Also, das heißt, ich bin schon bereit, wollte ich damit sagen, ich bin schon bereit, Umstände einzugehen, wenn ich der Meinung bin, dass eine Chance besteht, dass sowas passieren kann. Also diese Vorhersage oder diese Wünsche mir, was Ding dann erfolgreich sind. Aber aus meiner Erfahrung habe ich das noch nicht erlebt, auch nicht mit dem Waldemar. Das ist alles zu diffus.
Da muss ich aber was ergänzen. Und zwar diese Gruppe, als sie dann praktisch aus über das war eine ziemlich große Gruppe, ich weiß nicht, über 10 Leute. Die haben sich dann über ihre Erfahrung unterhalten und einige hatten da scheinbar irgendwelche Wesen gesehen und total irgendwie emotional und sowas da irgendwie so davon berichtet, was sie gesehen haben.
Ja, aber
und
einer Waldemar, sagt, was fange ich denn damit an?
Genau, ja. Jetzt warte mal, Waldemar. Jetzt warte. Das ist jetzt einfach das Schlusswort vom Gerhard. Ja, also,
genau.
Die haben dann irgendwelche
Wesen.
Nein, jetzt warte mal. Die haben dann irgendwelche Wesen gesehen und so weiter. Ja, so what? Gerhard ist einfach der. Gerhard ist einfach der hier. Also, wie gesagt, wie am Anfang schon angekündigt, ja, Gerd ist eher der, der das Ganze objektivieren will, während es bei dir mehr um die persönliche Erfahrung geht. Und die Schnittmenge zwischen diesen beiden Ansätzen ist geringer, als man sich wünschen würde. So ist es.
Ja, das kann sein. Trotzdem will ich was ergänzen, weil die
Situation... Nein, jetzt warte mal, jetzt kommen wir mal mit dem Gerd. Also Gerd, ja. Oder das kann man, glaube ich, so jetzt zusammenfassen, oder? Dann ja, kannst du gern noch...
Ich sehe das nicht subjektiv. Ich will objektive Dinge, an denen ich mich festhalten kann und orientieren. Und an subjektiven Dingen kann ich mich nicht festhalten und orientieren. Der Waldemar kann das, ich kann das nicht. Ich brauche was anderes.
Ja. Die Frage und, ist, welches Wesen ist objektiv?
Ach, Waldemar, subjektiv? Hör auf zu philosophieren.
Das geht mir nicht um Philosophieren. Also erstmal möchte ich eine Sache noch zu diesem Abend noch sagen, weil es ist nicht ganz korrekt dargestellt.
Und zwar, ja, du hast eh gleich dazu Gelegenheit noch. Aber ich glaube, okay. Gerhard, wir würden uns da jetzt nur mal im Kreise drehen. Ich glaube, das ist jetzt eigentlich deine Aussage. Genau. Und so ist es halt. Und ich absolut akzeptiert. Also vielen Dank, Gerhard, dass du dabei warst. Das hat, finde ich, dieses Gespräch sehr bereichert. Finde ich schon. Ja, also,
finde ich auch.
Und Gerhard immer schön zu quatschen. Hat mir Spaß gemacht und ja, weiterhin viel Erfolg und vielleicht klappt es ja mal und Waldemar überzeugt dich. Also ausschließen tust du es ja nicht. Ne?
Na, grundsätzlich schließe ich gar nichts aus.
Sehr gut.
Aber das ist nur eine prinzipielle Einstellung.
Gerhard, das nächste Projekt, was wir gemeinsam machen müssten, ist logisch, dass wir Tages-UFO-Überwachung mit Anbetung machen sollten, damit man nicht irgendwelche unbekannten Lichter sieht, sondern materielle Objekte.
Das ist ja okay, das können wir machen, wenn der Wolfgang die Tageslichtautomatik gebaut hat, dann habe ich auch Tageslichtüberwachung. Dann können wir das auch machen. Ist mir natürlich nur lieber bei Tag, siehst du mehr als bloß
mit Licht. Richtig. Wir werden aber die Technik haben, dann können wir sowas machen.
Naja, gut. Lass mich überraschen, Waldemar. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielleicht
danke, Gerhard. Viel
zu reden. Also, tschüss.
Tschüss. Ja, ciao, Gerhard. War schön, mit dir zu quatschen.
Tschüss. Ciao. Danke.
Ciao.
Ja, und...
Weil wir sonst im Faden verlieren, muss ich trotzdem noch was korrigieren. Und zwar an diesem Abend, da wo wir waren, da hat diese Gruppe, also einer von der Gruppe gesagt, er hätte auch eine Nachricht für die Skeptiker. Und zwar, aber...
Geh mal näher ans Mikrofon wieder und bleib dran.
Und er war sich aber nicht klar, aber es ging dabei, dass er irgendwie eine Zahl bekommen hatte und das war irgendwie 300. Und wir haben dann debattiert, was es ist. Und das Logischste wäre oder das Einfachste wäre irgendwie zu glauben, dass das eine Uhrzeit war, 3 Uhr. Ja, und ich habe dann mir Wecker gestellt, weil alle sind irgendwie gegen Mitternacht schlafen gegangen. Gerhard geht früh schlafen, Wolfgang auch. Wetter war scheiße. Keinem hat Spaß gemacht, draußen zu sein, mir auch nicht. Und um kurz vor 3 habe ich mich wecken lassen und habe überlegt, naja, also die ganze Gruppe meditiert und hat eine Nachricht bekommen, 3 Uhr. Aber kein Arsch ist bereit, rauszugehen, weil es so scheiß Wetter gibt. Und keiner ist rausgegangen und keiner hat was gesehen und es gab keine Aufzeichnung. Und ich würde sagen, wenn ich auf der anderen Seite wäre, ja, und möchte, dass die Menschen irgendwas begreifen, dass sie eine Erfahrung haben, ne, und nicht faul schlafen sich legen und das nur den Kameras überlassen, sondern dann würde ich sagen, nee, also wenn es denen so egal ist, dann machen wir nichts. Das ist total plausibel, kann ich verstehen. Weil
naja, man kann sich das im Nachhinein halt immer zusammenreimen und warum dann nichts passiert.
Kann man, also, das ergibt auch Sinn. Man kann sich das zusammenreiben und das auch so formulieren, aber genau das ergibt auch Sinn.
Ja, aber du also verstehst schon, dass man sich auch was zusammenreimen kann, das natürlich. Jetzt genauso zeigt, dass genau dieser Abend zeigt, dass das alles nur Einbildung und Wunschdenken ist. Also das ist halt schwer. Ja? Also wenn man jetzt sagt, man kann diese Dinge provozieren, dann muss man es halt zeigen. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann muss man halt auch eingestehen, dass es nicht so wirklich vorhersehbar ist. Was es nicht ist, meiner Meinung nach.
Ja, also ich kann auch nur sagen, also ich habe auch diese Dinge gemacht, um mich selbst zu überzeugen. Ich will wissen, was wirklich ist. Und ich kann nur meine Erfahrung machen und meine Beobachtung, aber ich kann nicht meinen Kopf abschneiden und jemand anderen aufsetzen, damit er die Erfahrung mitnimmt. Sondern,
das ist klar. Und ich verstehe auch, du hast mir da ziemlich viel Material geschickt und übrigens, also letzter Aufruf, falls jetzt noch jemand eine Frage an Waldemar stellen möchte, jetzt anrufen, letzte Gelegenheit für heute Abend. Du hattest da sicherlich viele, viele Erlebnisse. Ich finde auch das mit dem, wo du mit dem von Ludwiger telefonierst und dann gehst du da raus und dann sehen die anderen da dieses metallische Objekt. Ich finde das schon erstaunlich, ja. Aber was es jetzt genau bedeutet, weiß ich natürlich auch nicht. Aber jedenfalls, ich verstehe, dass du subjektiv da natürlich viel mehr aus dem Häuschen bist, als jetzt Gerhard, der das halt mehr durch seine Messinstrumente sieht. Ja? Und das, was du eben, so wie du sagst, du kannst deinen Kopf nicht abschrauben und jemand anderen aufsetzen, so wie du das subjektiv wahrnimmst, nimmst das eben nur du wahr. Deshalb ist es halt auch subjektiv. Und das dann zu objektivieren, das ist halt immer das Schwierige. Ja? Aber ich glaube, das ist generell Moment, das Problem.
Aber in dem Moment ist dieser Satz hinfällig, wenn man in einer Gruppe steht, so ein Experiment macht und die ganze Gruppe sieht etwas. Dann sieht jeder von dieser Gruppe etwas, ja? Ich kann...
Nein, es ist nicht hinfällig, weil es kommt halt darauf an, wie oft passiert es dann und wie oft passiert es nicht. Und auf diese Frage habe ich keine Antwort gekriegt. Daher ist das für mich die Relevanz und die Signifikanz, kann ich nicht einschätzen.
Tarek, ich sage dir ein schönes Beispiel. Auf einer MUFON-Tagung habe ich auch von solchen Dingen nochmal erzählt. Und da hat ein Physiker, so ein junger Spund, zu mir gesagt, ich solle erstmal 30 solche Versuche machen, die immer dasselbe Ergebnis bringen. Also so, dass es da irgendwie zu sagen. Dann würde er erst bereit sein, mir sich das anzuhören.
Ja, das ist okay. Also ja, das verstehe ich.
Und ich habe mir dann folgende Überlegung habe ich dann, wollte ich ihm sagen. Also wenn eine höhere Intelligenz, sehr intelligente Wesen, ja, sich einmal jemand zeigen und dann noch einmal und vielleicht noch ein drittes Mal und da wird noch einer rufen, ey, ich brauche noch...
10-mal so oft, ja.
No, ja, dann werden die doch sagen, also nö, das ist ein Idiot, der hat es auch bei dem dritten Mal nicht verstanden.
Ja, das ist vor allem was da dahinter steht, hinter dieser Forderung dieses jungen Physikers, den ich natürlich nicht kenne, ist diese alte Forderung der Physik nach Wiederholbarkeit, unabhängig von Zeit und Ort. Ja, und richtig. Das ist halt so, aber das Problem ist, dass man da mit dieser Methodik halt an das Thema UFO und generell paranormale Phänomene, wie auch, ich finde das sehr interessant, das Interview, das ich mit Herrn von Lukatu geführt habe, gezeigt hat, dass man mit dem Ansatz da nicht weiterkommt. Diese Dinge funktionieren eben anders, da bin ich ganz bei dir. Und wenn man das halt über diesen Kamm scheren will, dann kommt halt nichts dabei raus. Und ich glaube, diese Forderung von diesem jungen Physiker zielt wahrscheinlich auch darauf ab, dass nichts dabei rauskommt und dass er bei seinem Weltbild bleiben kann. Und das kann er ja gern. Was macht er dann bei MUFON? Weiß ich nicht, aber egal. Und ich glaube, das mehr gibt es da eigentlich nicht dazu zu sagen. Da ist vielleicht noch eine Frage aus dem Chat. Hat der Gast schon mal einen Farbwechsel bei den Lichtbällen beobachten können? Mich würde interessieren, ob es das gibt. Ja, du hast Farbwechsel beobachten können. Ich verstehe nicht, wie unterschiedliche Farben, zum Beispiel Gelb, Orange, der Lichtbälle zustande kommen. Puh. Keine Ahnung, wenn es Plasmaphänomene sind. Aber Farbwechsel hast du schon beobachten können, oder? Also,
aber das ist für mich ziemlich irrelevant.
Es ist, ich weiß ja nicht genau, warum das so relevant ist. Er hat sie schon x-mal gestellt, deshalb stelle ich sie jetzt die Frage. Aber,
also ich sag mal so, ich habe eine...
Aber ist so irrelevant, weiß ich nicht. Hast du schon Farbwechsel wirklich auch einmal gesehen?
Muss man nachdenken. Also was ich gesehen habe, ist, machen wir Ausschlussverfahren. So, was ich gesehen habe, ist ein metallisches Objekt, so Bronze, Gold. Das hat keine Farbe gewechselt. Das ist nur einfach vor mir hergeflogen. Das war ein technisches Wunderwerk. Dann habe ich mehrfach Objekte am Tag gesehen, die so, im Internet gibt es auch ganz viele davon, die auf 10 Kilometer Höhe irgendwie wie ein Stern am Tag aussehen und dann fliegen sie, bleiben stehen, wechseln die Richtung und bleiben stehen und fliegen. Also sowas habe ich gesehen. Das ist halt weiß, hell am Tag. Ja? Den roten Lichtball in Vilatova habe ich gesehen, einen weißen Lichtball habe ich gesehen, gelbe Blitzer, violette Blitzer, weiße Blitzer, was habe ich noch?
Aber keinen Farbwechsel, wenn ich dich jetzt richtig...
So Farbwechsel, glaube ich, ist mir jetzt nicht so
klar. Wobei jetzt, ich meine, Farbwechsel ist jetzt für mich auch nicht so... Von Ludwiger hat das angeblich einmal in einer Sendung erklärt, ich glaube, ja, aber ist jetzt auch schon zu lang her. Aber gut, okay. Aber du hast, wie man jetzt an dieser Aufzählung auch sieht, du hast halt schon auch sehr, sehr viele Objekte gesehen und
beinahe aufgezeichnet.
Ja, gut, das ist, aber das mag jetzt für viele auch wieder als Ausrede klingen, aber da muss ich halt wiederum sagen, na, so einfach ist es dann doch nicht. Ja, man hat sie ja eben auch, also das hat eine paranormale, was immer das jetzt genau heißt, aber es hat, dieses Phänomen hat eine paranormale Komponente. Und da wird es halt komplizierter. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das klingt wie eine Ausrede, ist aber keine. Sondern ja, es ist halt einfach so, wie es ist. Und entweder man setzt sich mit dem auseinander, so wie es ist, oder man stülpt dem irgendwie sein eigenes Wunschdenken auf. Das mögen manche dir vorwerfen. Das mögen manche auch dem Gerhard vorwerfen in die andere Richtung. Wobei ich glaube, dass ihr beide offen seid und halt aber halt von verschiedenen Richtungen euch dem Ganzen nähert. Und ich glaube, die Conclusio für dich ist natürlich offensichtlich, dass diese Phänomene, weil das sind ja verschiedene Dinge, auch von denen wir heute gesprochen haben, ne? Das ist ja nicht immer dasselbe Phänomen, dass die existieren, und dass wir zwar nicht wissen, wer das ist, ne? Weil das weißt du ja auch nicht. Also dieser Frage bist du ja nicht wirklich näher gekommen, ne?
Moment mal.
Wer es ist, Moment, weißt du nicht.
Also Moment mal, ich weiß nicht, ob das die Venusianer von oder sonst. Nee, ich kann nur sagen, es sind Intelligenzen, ja, die sich anscheinend große Sorgen um den Planeten und um uns machen oder das, was wir unsere Zivilisation nennen.
Ja, oder das zumindest vorgeben, und, ja. Das
oder das, ne, weil sie tun ja einiges, ne? Sie tun ja sogar vieles, ne? Und es gibt viele Millionen Menschen, die ihre Präsenz auch erleben. Aber die sogenannte Wissenschaft, das soll etwas sein, wie das Wort schon sagt, das soll Wissen schaffen. Aber wenn sogenannte Wissenschaftler sich bestimmten Themen nicht widmen, weil sie Vorurteile haben, weil sie noch nicht die Wissenschaft dazu entwickelt haben, ja, wenn sich die diesen Phänomenen nicht widmen, dann schaffen sie auch kein Wissen und dann gibt's keine Wissenschaft darüber. Ne? Und verstehst du, was ich meine? Und, ja. und wenn die Wissenschaft von Wirtschaft finanziert wird, und nicht mehr Grundlagenforschung betrieben wird und unabhängige Wissenschaftler, die Grundlagenforschung belächelt werden oder sonst was gemacht, diskreditiert werden und nur noch Wissenschaftler, die für irgendwelche Konzerne oder für irgendwelche militärischen Ziele oder sonst was arbeiten, sich als seriöse Wissenschaftler bezeichnen, dann sage ich, da läuft aber sehr, sehr was schief und das ist auch nicht mehr richtig die Wissenschaft, sondern nun zielgerichtete irgendwie forschen nach irgendwas, aber Wissenschaft sieht anders aus. Wissenschaftler sollten offen sein, sollten jedes Thema angehen und einen Weg zur Erforschung auch sich ausdenken, erproben, verbessern, um eben Wissen, mehr Wissen zu gewinnen, um eben Wissen
zu schaffen. Also ich finde schon, dass es auch notwendig ist, zielgerichtet nach etwas zu forschen. Da muss ich widersprechen.
Natürlich.
Aber es ist so, dass sehr oft dass man die Dinge, auf die man dann so drüber stolpert, währenddessen man irgendeinem Ziel nacheifert, dass man die nicht einfach wegwischen darf, weil sehr oft entstehen so durch Beifang wirklich die großen Entdeckungen. Und da bin ich wieder völlig bei dir. Also die Wissenschaft ist nur dann wirkliche Wissenschaft, wenn sie ergebnisoffen agiert. Wenn sie von vornherein nur irgendein Dogma beweisen will, dann ist sie genau das dogmatisch. Und das passiert leider sehr oft in letzter Zeit und das da kann aber die Wissenschaft nichts dafür, weil wie gesagt, die Wissenschaft ist immer ergebnisoffen, sonst ist es gar keine Wissenschaft. Aber dann gibt's halt noch so einen anderen Betrieb, der sich halt da etabliert hat und so seine finanziellen Ströme halt hat, der halt im Prinzip das beweist, was ich sage mal, die Machtstruktur bewiesen haben will. Warum auch immer. Und das hat mit Wissenschaft nichts zu tun und das nimmt ein bisschen Überhand in letzter Zeit, aber ich glaube, das wird sie von selbst wieder ausgleichen. Und diese ganzen parasitären Strukturen, die sich da gebildet haben und die haben sich überall gebildet, die werden in sich zusammenstürzen irgendwann.
Und das hast du schon gesagt.
Wollen wir es hoffen, dass es auch so ist und ich glaube aber schon. Ja, und ich glaube, das Gespräch heute hat gezeigt, es ist nicht so einfach, gell? Also es ist ein sehr komplexes Thema, es ist sehr viel davon ist subjektiv, sehr wenig davon ist jetzt wirklich festzunageln, wenn man das festnageln will, und das ist nicht nur bei UFOs so, sondern bei Geisterscheinungen oder sämtlichen anderen Phänomenen paranormaler Natur, über die wir hier schon gesprochen haben. Wenn man das versucht, dann schaut man meistens durch die Finger. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem mit dieser Wiederholbarkeit, die auch der Gerhard natürlich zu einer gewissen Weise fordert. Aber ja, vielleicht entwickelt sich das ja auch einmal und wer weiß. Also ich würde mich freuen, wenn du mich auf dem Laufenden hältst, Waldemar, und vor allem natürlich, wenn dann irgendwann einmal wirklich der Beweis vielleicht erbracht werden kann, der auch Gerhard überzeugt, dann könnten wir das ja auch wieder mal wiederholen und dann bin ich gespannt, ob eure Aussagen dann wieder stellenweise schon so diametral auseinandergehen wie heute oder sich vielleicht dann mehr decken.
Ja, das ist aber auch gut, deswegen finde ich auch die Zusammenarbeit mit Gerhard ganz interessant und super, weil nur wenn ein Team, also wenn mehrere Leute zusammenkommen und die verschiedenen Sichtperspektiven mit sich bringen, ja, werden wir ein größeres Bild sehen. Allerdings muss man auch voneinander auch lernen und auch mal die eigene Perspektive wechseln und sich aus der Sicht des anderen mal anschauen. Und das geht für jeden. Ja, also, und was auch sehr wichtig ist, ist die Selbstreflexion. Dass man sich selbst auch überprüft, bin ich jetzt wirklich hier so wissenschaftlich oder so objektiv oder so subjektiv? Wer spricht da gerade aus mir? Ist es das Ego? Ist es vielleicht das höhere Selbst? Ist es, was ist es, was da gerade irgendwie so oder so argumentiert? Also dieses Erforschen des eigenen Bewusstseins, das ist sehr wichtig. Das ist auch sehr wichtig, sich klar zu werden, wer wir eigentlich oder was wir sind und wo unser Ursprung ist. Und
ich glaube, das ist der Kern der Sache des Ganzen. Also meine UFOs sind für mich auch nur ein Mittel zum Zweck, um genau sich dieser Frage zu widmen. Genau. Und deshalb, wenn man auch schaut in der Themenliste von Crop FM unterm Thema Bewusstsein, gibt es eindeutig die meisten Sendungen.
Richtig.
Und das hat einen Grund.
Ja, genau, also ich halte dich gerne im Laufen, wenn es wieder was Neues gibt. Also
ich kannst dich ja da einfach mal beim Lagerfeuer melden zum Beispiel.
Ne? Ja, und was ich Neues dir empfehlen gibt. Was, genau. Oder was ich dir aber auch empfehlen kann, zieh dir die ganzen ZIP-Files runter und schau dir wenigstens einige an, weil dann siehst du diese einige Erscheinungen zumindest, weil sonst hat man vielleicht einen
Eindruck. Ja, warte mal, du brauchst mir nicht davon überzeugen, dass es solche Erscheinungen gibt. Ich habe dir das eh schon gesagt. Und ehrlich gesagt, nur ein paar verschwommene UFO-Videos anzuschauen, puh. Ich brauche das ehrlich gesagt nicht. Ja.
Ich auch
du
nicht.
Brauchst mich dann nicht überzeugen, dass es diese Erscheinungen gibt. Aber ja, du hast auch sehr viel Material in der Hinsicht. Und wie gesagt, deine Webseiten sind ja auch verlinkt. Und auch die von Gerhard, also die Canetto?
Canetto di Coronia.
Canetto di Coronia Videos gibt es dort auch. Und vieles mehr. Und da kann man sich dann ja dann schlau machen. Ja,
richtig.
Lieber Waldemar, ich bedanke mich bei dir für diesen spannenden Abend.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir. Jetzt schaue ich mal, wie lange haben wir eigentlich?
Ja. Drei Stunden, über drei Stunden.
Ja, also.
Naja, die Zeit vergeht.
Genau. Also, ich bedanke mich bei dir und bedanke mich bei den Zuhörern. Und wenn ihr Fragen habt, na, könnt ihr euch
natürlich. Deine E-Mail-Adresse habe ich ja angegeben. Die können
oder
sich
über meine Website, ne, ufo-analysen.jimdorffree.com, kann man mich auch kontaktieren.
Oder über deine E-Mail-Adresse, die ist beim Gasteintrag angegeben. Ne, ich hoffe, das ist die richtige. Wenn nicht, dann schick mir bitte die, unter der man dich erreicht.
Ja, richtig.
Okay.
Also Leute, Augen breit auf und schaut in den Himmel, kommuniziert mit dem Kosmos. Dann werdet ihr eure Erfahrung machen. Und in dem Moment, wo jemand eine eigene Erfahrung macht und sieht, was wirklich ist, braucht er keinen anderen Beweis von irgendjemand. Und die Frage ist halt nur immer, will ich jemand anderen was beweisen? Und dann braucht man solche Beweise. Aber um sich selbst zu überzeugen, ist das der beste Weg, wenn man sich dem Kosmos, dem Universum stellt, sich Fragen stellt, das wirklich mit Ausdauer macht und ernst gemeint und nicht nur lapidar und dann und irgendwie nebenbei, dann bekommt man seine Erfahrung. Davon bin ich überzeugt. So, okay. Das ist jetzt mein Schlusswort.
Danke, Waldemar.
Gut, alles klar. Dann
noch einen schönen Abend. Und weiterhin viel Spaß und viel Erfolg.
Ja. Dir auch, Tarek.
Okay, tschüss.
Ciao, gute Nacht.
Gute Nacht.
Crop FM.
You are far from home, baby. Baby. Baby.
Ja, und wir bleiben beim Thema. So quasi. Ich meine, das ist ein riesiges Thema. Thema UFO. Aber das nächste Mal ist wieder mal Wladislav Raab zu Gast und ich freue mich sehr. Und wir sprechen über die Maskenspiele der Ufonauten. Und das wird wahrscheinlich auch der Titel der Sendung sein. Man darf also gespannt sein. Freue mich sehr zu hören, ist das Ganze am 19. Mai 2023. Bis dorthin sage ich wie immer Danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Auch für die durchaus interessanten Einwürfe und Chatfragen. Ja, wir hören uns wieder am 19. Mai. Bis dahin, macht es gut.
Thank you.